ist Sonntag, es ist Check 24 Goldmeister. Sie können das. Herzlich willkommen. Ja, endlich wieder Bundesliga, dritter Spieltag. Besonders gut im Tritt nach der Länderspielpause. Borussia Mönchengladbach gestern Abend im Topspiel gegen Schalke 04 2:1 Sieg. Damit der Fehlstart der Blau-Weißen perfekt. Besonders die Defensive macht im Moment große Kopfschmerzen. Und der Trainer muss an einigen Baustellen arbeiten. Der Aufreger des Wochenendes, den gab es in der Münchner Allianz Arena gestern. Das brutale Foul von Karim Bellarabi an Rafinha. Zu Recht dann der Platzverweis. Auch der Präsident Uli Hoeneß hat rot gesehen, hat diesen Vorfall als geisteskrank bezeichnet. Zu Recht oder zu Unrecht, auch das wollen wir in den nächsten 2,5 Stunden diskutieren. Meine Gäste, eigentlich kann man sagen, beides Gewinner dieses Spieltages bisher. Der eine immer noch ungeschlagen mit seiner Hertha aus Berlin, der andere mit dem ersten Sieg für RB Leipzig. Wobei, er ist auf dem Weg, er ist noch nicht da. Deswegen begrüßen wir erstmal den Trainer von Hertha BSC. Hier ist Paul Dardai. Damit auch jeder sitzt, ich steck's dir erstmal in die Hosentasche, dass es eine Live-Sendung ist. Du hörst mich aber noch gut, oder?
Ja, aber wo ist mein Geldbeutel jetzt?
Ich könnte natürlich jetzt sagen, seit wann hast du Geld dabei, aber das würde jetzt zu weit
führen. Nein.
Komm, lass uns schauen auf schöne Momente im Fußball. Gestern in Wolfsburg. Du bist ein Emotionsbolzen, habe ich gestern festgestellt, ne?
Nicht immer.
Und, ja. Aber hier fit wie ein Turnschuh, ne?
Ja.
Riesig gefreut nach dem Zwischenzeitlichen 2-1.
Schon da, aber muss man sagen, letztes Mal für Peter Pekarik habe ich so gejubelt, weil ich lange nicht mehr getroffen. Und jetzt für Duda, weil ich glaube, so ein Tor zu machen, so schlau sein, das war ein Hammergefühl.
Hier kommt das Tor nochmal.
Guck mal das an.
Ja. Erklär ein bisschen, erzähl.
Ja.
Wie hast du es geschafft, oder wie hat er es geschafft, dass alle Wolfsburger gleichzeitig hochspringen?
Ja, wie üben wir das? Wir haben elektrische Mauer im Olympiagelände. Wie üben wir das?
Okay, also einstudiert?
Nein. Ja. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass die Wolfsburger haben schon Angst gehabt von Duda, weil gegen Schalke hat Traum Tor getroffen. Und wenn als Duda stehst du da und Brooks und Co. vor dir stehen, dann überlegst du schon. Und das war schlau, muss ich sagen, das war Weltklasse.
Was hättest du denn zu ihm gesagt, wenn die alle stehen geblieben wären und der Ball da unten gelegen hätte?
Aber
hättest du ihn ausgewechselt?
Muss ich nicht negativ sein, oder?
Nein, muss man nicht.
Das war nicht der Fall und alles wunderbar.
Also, unsere weiteren Gäste heute Morgen. Der Chefkolumnist der Bild-Zeitung ist da, Alfred Draxler. Unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg. Von der RTL, der liebe Kollege Thomas Wagner.
Hallo, guten Morgen.
Von der Welt, Lars Gartenschläger. Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. So, kleine Erfrischung gibt es jetzt auch schon mal. Keine Angst, alles alkoholfrei, also ein bisschen Kohlenhydrate für die nächsten 2,5 Stunden. Und Ruth begrüße ich natürlich auch wie immer ganz, ganz herzlich. Guten Morgen.
Freut mich sehr, wunderschönen guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, die Bayern sind stocksauer, obwohl sie gegen Leverkusen gewonnen haben. Aber sie haben den Eindruck, dass die Gegner ihre Spieler absichtlich verletzen. Vor allem das Einsteigen von Karim Bellarabi gegen Rafinha hat Uli Hoeneß auf die Palme gebracht. Und er hat drastische Worte geäußert und sagt, das Foul von Bellarabi war natürlich geisteskrank. Das war vorsätzliche Körperverletzung. Sowas gehört 3 Monate gesperrt. Und er hat noch hinzugefügt, und zwar für Dummheit. Insgesamt war die Anzahl der Fouls eigentlich im normalen Rahmen, also Leverkusen mit 12 und Bayern mit 4 Fouls, aber Tolisso hat am Ende einen Kreuzbandriss davon gezogen und demnach muss man sagen, okay, es sind schwere Verletzungen geblieben. Auch der Trainer Niko Kovac hat Kritik geäußert. Und da ist unsere Frage der Woche, hat er mit seiner Aussage recht, dass der FC Bayern Freiwild der Liga ist? Unsere Frage der Woche, also rufen Sie wieder an unter der 01379011011. Facebook und Twitter kennen Sie ja auch schon. Und unser Live-Voting ist auch online geschaltet auf sport1.de/mittendrin. Da können Sie jetzt direkt mit abstimmen und dann gebe ich diese Frage auch schon mal in unsere Runde.
Danke, Ruth. Danke, eben kein Applaus. Stefan, wie ist das mit dem Freiwild?
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also natürlich haben sie jetzt drei Langzeitverletzte zu beklagen, mit Coman ja auch noch, aber das war ja keine Absicht. Also da dem Spieler eine Absicht zu unterstellen, das wäre zu weit. Bei Rafinha sehe ich es natürlich anders. Das war eine klare rote Karte. Geisteskrank, weiß ich nicht. Das ist natürlich bitter für die Bayern, aber jetzt so weit zu gehen, zu sagen, die Spieler von FC Bayern sind freiwillig, also das würde ich nicht unterschreiben.
Ich finde zum Beispiel, also erstmal ist es total bitter für die Spieler der Bayern, gar keine Frage. Ich denke auch, dass es von Bellarabi eine klare rote Karte war, aber eher Übermut oder Dummheit. Nur bei geisteskrank und drei Monate gesperrt, da erinnere ich nur daran, es gab mal einen Spieler hier vor kurzer Zeit, der hieß Marc van Bommel, der hat gespielt zwischen rücksichtslos und brutal. Und der wurde dann von den Bayern zum Aggressive Leader geadelt und ist sogar Kapitän geworden. Also kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Sichtweise an.
Alfred zuckt auch gerade. Ja.
Mir geht das ein bisschen zu weit. Wir kennen ja alle Uli Hoeneß. Wir wissen auch, mit welchem Herz er beim Verein und mit seinen Spielern ist. Und unmittelbar nach Schlusspfiff sagt er halt sowas. Das macht er jetzt seit 40 Jahren. Das ist seine Art. Und ich würde das jetzt nicht so auf die Goldwaage legen.
Aber wollen wir uns das Foul nochmal angucken?
Ja.
Frage ich den Trainer mal, Paul. Wenn man das so sieht, Stefan, wir haben auch ein bisschen darüber diskutiert, ne?
Ja, es ist böse, es ist
Rafinha
fies.
Sieht es natürlich nicht.
Es ist link. Das sind linke Fouls, vor allen Dingen, wenn du als Gegenspieler eben nicht siehst, was kommt. Und er geht mit der Offensohle rein. Also völlig zu Recht, rote Karte, Strafmaß muss hoch sein, aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Und es ist gewollt. Ja, so einfach ist es im Fußball.
Ball?
Ach, das war nicht schön. Und das ist oft so durch diese Pressing-Methode heute im Fußball, wenn die Angreifer versuchen, sie Ball zu erobern mit voller Speed. Ich glaube, auch ein Tick unglücklich, weil er tretet. Wer weiß, ob das richtig Absicht war. Er hat richtig schlecht ausgesehen. Und vielleicht müssen wir eine neue Regel machen im Fußball, wenn die Kollege schwer verletzt und drei Monate fehlt aus, dann die Spieler, die Verletzung
auch so lange
hat, vielleicht auch drei Monate.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so ist, aber ich habe gestern gehört, in Brasilien sei das schon so und ich weiß, dass in der NHL, also in der Hockey League in Amerika, ist das so. Eine Körperverletzung, wenn der schwer verletzt ist, bleibt der so lange draußen, bis der wieder spielfähig ist. Hätte was. Bloß dann musst du wieder gucken, welches Foul fällt in diese Kategorie, welches nicht. Ich kann ja manches hier nachvollziehen. Also das ist Frust. Die sind hergespielt worden, die haben es versucht, sie stellen sich also hinten rein. Du kannst auch mitspielen bei den Bayern, da kriegst du vier. Du stellst dich hinten rein, dann kriegst du gestern wahrscheinlich auch vier.
Auch vier.
Du kommst die ganze Zeit nicht an den Ball. Ich kann mir das schon vorstellen. Bellarabi war 8 Minuten drin, der würde gerne spielen, kommt von außen. Dennoch, wenn ein solches Foul passiert, ich kann alles nachvollziehen, muss es eine richtige Strafe geben. Also so mit der Sohle nach oben, Paul, das ist nicht unglücklich. Also von da oben so.
Aber ich kaufe ihn doch übermotiviert. Trainer schreit, gehe, Presse. Ja. Also mach mit, gerade reingekommen.
Sieht schlecht bist aus. Noch frisch.
Ich weiß nicht, ob einer Fußballer so von vorne Spiel sagt, ich will die absichtlich so
verletzen. Nein, ich sage doch nicht,
dadurch, dass er... ich glaube, nicht böse Absicht, nein. Aber sieht schlecht aus. Und da muss man eine Sperre finden. Was wir gerade gesagt haben, vielleicht wenn einer 3 Monate raus, dann der Kollege muss warten, mit der gesund geschrieben, die verletzte Spieler.
Aber das hat ja einen Haken, wenn ich mit einem schlechteren Spieler, ich sag mal, ein schlechterer Spieler meiner Mannschaft fault den Lewandowski. Und dann soll der so lange aussetzen, wie Lewandowski, dann stelle ich das ganze Jahr nicht mehr auf und Lewandowski spielt auch das ganze Jahr nicht mehr.
Ich glaube auch, wir sollten uns
das
nicht
verrennen.
Ja. Ich glaube, hört auf. Es ist,
komm, lass uns doch mal einen aktiven fragen. Kevin Campbell ist da. Herzlich willkommen, Kevin, komm rein. Hallo, grüß dich. Logischerweise da, ja. Ja. Du hast die Szene wahrscheinlich auch schon ein oder andere Mal gesehen.
Ja.
Du kennst sie wahrscheinlich auch ein bisschen, ne?
Ja, Karim war mein bester Freund in Leverkusen, mit Hakan zusammen. Und also ich glaube nicht, dass er es absichtlich gemacht hat. ist natürlich.
Der hat eine schwierige Phase insgesamt.
Ja,
ne,
oder? Insgesamt hat er eine schwierige Phase, aber Karim ist ein super Mensch und sieht natürlich bitter aus. Ist auch, ich glaube, er weiß auch selber, dass es nicht richtig war, aber ihm da Absicht zu unterstellen, ist jetzt, glaube ich, zu viel. War vielleicht ein bisschen übermotiviert in der Situation, aber trotzdem, Karim ist ein toller Mensch, ein super Fußballer und deswegen also nehme ich ihn auch gerne in Schutz.
Paul hat eben gesagt, das kann passieren bei der heutigen Spielweise. Dieses Pressing, dieses Draufgehen. Teilst du die Meinung?
Ja, absolut. Klar, es gibt Situationen, da kommt es ein bisschen zu spät und dann sieht das natürlich böse aus. Ich selber hatte die Situation jetzt auch bei der Länderspielreise, wo mir wirklich jemand dann auch auf den Fuß getreten ist, obwohl gar kein Ball im Spiel war. Dann bist du in der ersten Situation ein bisschen sauer und ja, fragst dann auch den Schiri, was soll das? Aber das ist halt Fußball, also das passiert, solche Sachen. Klar, das sieht extrem aus in der Situation bei Karim und Karim weiß auch, glaube ich, dass er da vielleicht eine Sekunde hätte früher zurückziehen können, aber trotzdem glaube ich nicht, dass du da zu Karim sagen kannst, jetzt, ja, der hat jetzt extra da nochmal reingetreten oder sonst irgendwas.
Ja, ich sage, dass er genau wusste, dass, was er da macht. Meinst du? Ja, er kommt von hinten, der Ball ist vorne. Er geht da rein. Geht
zur Seite. Und wiegt 100 Kilo.
Also er will faulen, aber nicht verletzen.
Ja, so würde ich es jetzt hinstellen.
Ich nicht, dass er, aber sagt,
er wusste,
jetzt
wenn ich mit der offenen Sohle komme, hinten rein, du hast keinen Schutz, das ist immer...
Er nimmt das billigend in Kauf, heißt das doch so schön.
Ja. Ja, und er sieht ihn nicht. Ja? Also wir haben ja früher immer gesagt, wenn du Zweikampf führst, ein Gegenspieler kommt von vorne, alles gut. Wenn er dir wehtut, ja, dann bist du zum Teil selber schuld. Aber wenn einer von hinten kommt, wo du eben nichts siehst, dann ist das bitter. Also das ist.
Ich würde mich der Diskussion hier sofort verweigern, wenn er noch so gemacht hätte. Das hat er nicht. Wenn du guckst, beobachte ihn mal, er macht gar nichts. Er macht nicht so, er macht nicht so. Der weiß genau, dass da
was schief gelaufen ist.
Ja, das weiß er, glaube ich.
So. Der weiß sofort, dass er zu spät war. Aber ich glaube trotzdem nicht,
das
dass
es Absicht
war. Ich glaube nicht, dass er ihn verletzen wollte. Also
er hat sich übrigens auch entschuldigt inzwischen. Ja. Muss man auch noch
das gebe ich ihm positiv. Und
genau.
Ja.
So, jetzt wollen wir den Trainer hören.
Bei Uli Hoeneß war es genauso übermotiviert.
Das kannst du gleich nochmal erklären. Wir wollen erst den Trainer hören, Niko Kovac.
Das ist nicht nur rot, das ist doppelrot. Also ich muss immer ganz ehrlich so sagen, weil das ist nicht das erste Mal und ich will keinen Namen Pranger stellen, aber das ist nicht das erste Mal. Und so langsam reicht es mir. Wir haben den dritten Bundesligaspieltag und ich habe das Gefühl, dass wir hier freiwillig sind.
Jetzt haben wir eben gehört, Lars, 12-4 ist die Foulstatistik.
Ja.
Finde ich jetzt nicht besonders bemerkenswert oder aufregend.
Ich finde das auch übertrieben, also die Äußerung von Freiwild zu sprechen. Das ist natürlich blöd, wenn hier zwei wichtige Leute ausfallen, jetzt innerhalb von 3 Spieltagen. Aber darf jetzt von Freiwild zu sprechen, finde ich...
Mit 3 jetzt sogar, ne? Mit Coman noch dazu.
Okay, Coman noch dazu. Also ich rede jetzt von den 2 langfristigen mit 6 Monaten. Also ich finde das übertrieben.
Aber vor allen Dingen muss man ja auch sagen, bei Niko Kovac, den ich wirklich sehr schätze, wenn man gesehen hat, wie Eintracht Frankfurt in den letzten 2,5 Jahren gespielt hat, auch sehr, sehr körperbetont, dann Freiwild finde ich wirklich ein bisschen früh in der Saison. Man darf auch gegen die Bayern hart spielen. Und dass das gestern überhart war, da sind wir uns ja einig.
Im ersten Spiel gab es das, habe gerade Coman angesprochen. Da war das Foul von Schulz. Falls ihr euch erinnert, zeigen wir es nochmal. Genauso, oder?
Das ist schon, oder? Also. Nein, das ist schon anders. Also,
er kommt von der Seite.
Er kommt von der Seite, will eher, würde ich sagen, den Ball blocken, ja, damit er die Flanke oder das Zuspiel unterbindet. Das war eher unglücklich. Also da kannst du Schulz jetzt in meiner Meinung nach keinen Vorwurf machen.
Aber wenn er jetzt trifft, dann offener Beinbruch, weil die ganze Körper hat er reingeschmissen. Ja, wie bei der anderen Szene, das war ein Sprint, zu spät und dann richtig getroffen, dann schlecht ausgesehen. Aber wenn hier mit dieser Grätsche, wenn er trifft, dann ist ein offener Beinbruch. Guck mal,
ja.
Wenn er richtig trifft, dann war es was, dann gehen wir zum Krankenhaus und...
Ja,
trotzdem schwer verletzt, Syndesmose, ne?
Ich glaube, das ist dieser schmale Grat. Das ist absolut voller Körpereinsatz. Aber er nimmt natürlich billigend in Kauf und sowas, wenn er ihn falsch trifft und das Gewicht bei Coman noch anders ist, dann ist es noch eine herbere Sache. Also, aber das passiert öffentlich, der Schiedsrichter sieht, der Schiedsrichter pfeift. Deswegen finde ich das, was Niko Kovac gesagt hat, weit an der Sache vorbei. Freiwild wäre, wenn die Schiedsrichter sagen, ich habe da gestern nichts gesehen. Und Vorteil Leverkusen. Also da würde ich dann sagen,
er,
so.
Warum sagt er das? Weil
er weiß, dass die Saison oder? Jetzt losgeht.
Mit, die Spieler
mit gehen Champions League, ja. mit allem. Und er sieht, dass ihm drei Spieler, er möchte rotieren, er wird rotieren müssen, weil die Saison wird noch lange dauern für die Bayern. Für andere nicht so lange, aber für die Bayern wird sie noch lange gehen.
7 Spiele in 21 Tagen. Also so, die ja. wissen genau, was jetzt passiert. Und
es geht, der muss rotieren. Das musst du ihn, sonst kannst du das so nicht angehen, so eine Saison. Mhm. Und zur Rotation fehlen ihm jetzt 3. Und zwar 3 von denen, die er wirklich braucht. Also nicht irgendeine Ergänzungsspieler, sondern das sind 3, die dir wirklich weiterhelfen. Und das tut richtig weh. Und dann ist es auch, diese Äußerung halte ich für übermotiviert.
Ja, und weil es 10 Minuten nach Schluss, für, ich meine, nicht jeder ja, so beherrscht ja. wie du früher, also der hat dann eben...
Also wenn er sagt, auch freiwillig...
Ja, du warst auch so... Also ich konnte nicht reden, weil ich keine Luft bekommen habe,
10 Minuten im Spiel. Effe war beim Spiel ja auch immer sehr beherrscht.
Zum Teil ja. Da hast du schon recht. Nein, aber wenn er sagt,
welche Zeitspanne meinst du denn nach dem Spiel?
Thomas, wenn er sagt freiwillig, dann geht es sicher darum, auch ein Zeichen zu setzen an die Schiedsrichter. Ja, zu sagen, hey, nehmt bitte meine Spieler ein bisschen mehr in Schutz, was aber nicht funktionieren wird, weil das ist ja auch
Quatsch. Wie kannst du denn seine Spieler, was soll der Schiedsrichter machen, wenn Bellarabi die Szene so spielt, wie er sie spielt, oder Schulz sie so spielt, wie er sie spielt? Was soll der Schiedsrichter machen?
Außer er hat es ja richtig gemacht, oder?
Bitte?
Er hat es ja richtig gemacht. Gegeben,
also. Ja, deswegen ist doch ja. Mehr kannst du doch nicht machen. Aber schützen würde ja heißen, im Vorfeld. Er kann ja nicht vor jedem Zweikampf zu jedem hingehen und sagen, Achtung bitte, sonst freiwillig.
Also sowas machst du ja normalerweise dann, wenn du dich permanent benachteiligt fühlst, gehst an die Öffentlichkeit, damit du vielleicht im Kopf der Schiedsrichter bist. Aber wie es gerade richtig gesagt wurde, die Strafe ist ausgesprochen worden, also freiwillig ist was ganz anderes.
Wie hast du es gesehen?
Also ich sehe es genauso. Also ich, wenn ich die beiden Situationen vergleiche jetzt mit Karim und Nico Schulz, dann weiß ich nicht. Also ich glaube, dass gar keiner von den beiden irgendwie mit Absicht irgendwie in den Zweikampf reingeht, um jemanden zu verletzen. Also du kommst einen Schritt zu spät, dann verletzt du jemanden, aber du weißt genau in der Sekunde auch, okay, ich habe jetzt Mist gebaut. Wahrscheinlich wird es mit Rot bestraft und dann rechne ich auch mit den Konsequenzen. Aber du kannst jetzt nicht danach zu dem Spieler sagen, pass auf, du hast absolute Scheiße gebaut. Das weiß er selber in dem Moment und dann muss man es auch gut lassen. Weil, also ich finde nicht, dass du jetzt sagen kannst, Karim Bellarabi ist jetzt ein schlechter Mensch oder Treter, weil er jetzt einmal zu spät gekommen ist. Weil ich kenne ihn ganz anders, auch Nico Schulz in der Situation. Es kann viel böser ausgehen, wenn er ihn trifft am Schienbein, dann ist vielleicht das Schienbein kaputt. Aber du kannst nicht danach sagen, okay, es war gewollt, dass du jetzt wirklich in den Zweikampf gehst, um den Spieler zu verletzen. Also das sehe ich nicht so. Klar, weil Klar ist die rote Karte auch absolut verdient, sehe ich auch so. Auch wenn Karim mein Freund ist, das weiß er auch selber. Es gehört sich nicht so, hinten reinzusteigen in die Fersen. Aber ich glaube, da sollte man es dann auch gut sein lassen. Also man nicht weiter auf den Menschen dann rum.
Nein. Dann schauen wir uns die Szene aus dem Abendspiel an. Also in Gladbach. Hier.
Ja.
Eine Pressing-Situation, ja. Vorspeed, Pressing, geht zu spät, sieht blöd aus, aber
dumm gelaufen.
Ja.
Das sind ja schöne Floskeln hier von euch.
Dumm gelaufen.
Aber das ist ja bei ihm
vorher gelb.
Das ist ja Startelf-Einsatz von ihm. Er war sicherlich auch ein bisschen übermotiviert, hat nicht gut geklappt am Anfang auf seiner Seite. Und wie Paul gerade sagt, den will er dann unbedingt haben. Auf der anderen Seite, da kannst du dann wahrscheinlich auch sagen, übermotiviert. Und wenn er da gelb-rot sieht, darf er sich nicht beschweren.
Ich meine, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass das nicht inflationär wird mit dem übermotiviert. Also wir können nicht ein bisschen intellektuelles...
Aber wenn du das erste Mal dabei bist, dann bist man schon manchmal übermotiviert,
wenn oder? Du das erste Mal dabei bist und hast 10 Minuten vorher eine gelbe Karte gekriegt, dann kann ich das erste oder das 100. Mal dabei sein. So eine kleine Hintergedanke im Kopf, pass auf, an der gegnerischen Eckfahne.
Ja, wenn
ich
genau.
Da könnte ich doch einen Moment kurz nachdenken, weil ich sonst raus bin. Der Schiedsrichter lässt ihn hier leben, das ist ja okay. Komm, es war nicht brutal, es war
und der kommt frontal. Der andere beide Zweikampf kommt mehr von hinten oder von seitlich. Der kommt frontal, kommt zu spät. Ich sage nochmal, diese neue Methode mit Pressing, Trainer schreit, hey,
habt ihr doch angefangen, alle mit eurem Pressing und Gegenpressing.
Er spielt doch Banddeckung.
Manchmal.
Aber du siehst auch bei Elvedi, verspringt der Ball zunächst ein bisschen beim Gladbacher und deshalb hat er eigentlich, sieht er überhaupt eine Chance.
Gut, aber was
er ist eine Chance für Gelb-Rot. Also die Chance muss er sehen.
Lass uns auf die erste gelbe Karte, oder die zweite gab es ja nicht, aber die gelbe Karte schauen, die er bekommen hat hier. Stefan, guck mal.
Ja, das war.
Ja, das war nicht viel anders.
Dafür kriegt er gelb. Ja. Und bei allem Respekt, auch das ist das in meinen Augen rot. Das ist rot.
Jetzt sagt der eine oder andere wieder, ach, der rutscht doch weg.
Danach rutscht er weg, ja.
Danach
rutscht er weg. Vorher ist er aber.
Ja, drauf. Also Paul, was sagst du?
Ja, wieder Pressing, wieder Full Speed und wieder unkontrollierter Bewegung.
Übermotiviert. Übermotiviert. Aber es kommt mir gerade so vor, als wenn die in der ganzen Bundesliga nur noch 100-Meter-Sprinter sind, ne? Weil es so schnell geht.
Übermotiviert anscheinend überall, ob vorne oder hinten, keine Ahnung, aber das ist eine klare rote Karte, ohne Wenn und Aber.
Wenn diese Diskussion an diesem Wochenende den Sinn haben soll, glaube ich, dann ist es, diese Szenen sich wirklich in Ruhe angucken und mal wieder untereinander alle einen kleinen Moment über wie steigt man von hinten in einen Zweikampf rein.
Am besten gar nicht, oder?
Gut.
Ich wiederhole mich, wenn du im Zweikampf bist, und da haben wir auch Tausende von geführt, und du siehst nichts von hinten, was von hinten kommt, und du wirst so getroffen, dann ist das link. Und das ist böse.
Deswegen von hinten die Zweikämpfe anders.
Wenn du jetzt von vorne kommst in den Zweikampf, dann habe ich ja Verständnis dafür, aber du siehst es, du kannst es kontrollieren und du kannst dich selber bewegen. In der Szene können sie sich nicht wegbewegen. Das ist der entscheidende Punkt.
Kevin,
Lass mich den Hals auf die Schiedsrichter, wenn sie das jetzt so sehen. Wenn wir das aus diesem Wochenende mitnehmen, alle, auch Schiedsrichter eben, wenn diese sehen, jemand kommt, er muss ihn gar nicht treffen, aber dann, da können sie wirklich präventiv was machen. Wenn Zweikämpfe so von hinten angefangen werden, kann man hingehen und sagen, pass auf,
also hier ist
und zwar für alle sichtbar, das geht nicht. Und du kriegst Rot bei der nächsten falschen Bewegung. So.
Hier konnte er Gott sei Dank weiterspielen, sagen wir mal an der Stelle. Rafinha konnte es nicht. Wir haben natürlich,
kann er kein Glück,
du bist es später gekommen bist, hat mir eigentlich auch eine Szene für dich vorbereitet. Gestern aus der Partie gegen Hannover 96. Schauen wir uns die mal an. Du ahnst schon, was kommt, oder?
Ja.
So. Oliver Sorg. Ihr beide mögt euch gerade richtig gerne an der Stelle. Was hast du zu ihm gesagt? Jetzt kannst du es ja verraten.
Also ganz ehrlich, er kam nach dem Spiel zu mir in die Kabine, zu uns, und ich habe ihm ganz klar auch in der Situation gesagt, dass ich ihn nicht verletzen wollte oder nicht auf die Beine gehe, weil das ist nicht meine Art. Also ich versuche einfach, den Ball zu spielen. Ich treffe ihn zwar, aber ich treffe auch den Ball, ganz klar. Und bevor wir die gelbe Karte kriegen beide, haben wir uns beide wirklich die Hand gegeben und gesagt, okay, alles ist gut, und dann gibt der Schiri uns trotzdem die gelbe Karte. Und das fanden wir beide so ein bisschen komisch, weil wir haben uns abgeklatscht, haben gesagt, okay, weiter geht's, und dann hat der Schiri uns trotzdem die gelbe Karte gegeben.
Du sahst trotzdem jetzt nicht ganz so aus, als wenn du gesagt hast, tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen in dem Moment.
Nein, in dem Moment vielleicht nicht, aber...
Also nachher glaube ich dir das schon.
Nein, ich habe ihm wirklich gesagt, ich wollte nicht da reingehen, um ihn jetzt wirklich auf die Beine zu steigen oder sonst irgendwas. Das ist einfach so, wir spielen auch Pressing und...
Übermotiviert.
Nein, das schreit von der Seite.
Übermotiviert vielleicht, würde ich auch nicht sagen. Also ich versuche einfach, den Ball zu gewinnen. Das war, glaube ich, gerade nach dem 3:1 für uns. Und da waren wir alle so ein bisschen...
emotional.
Ja, so einfach, okay, jetzt geht's weiter.
Ich habe einen Moment gedacht, da kommt der Kopfstoß, ne? Da hast du dich gerade noch so...
Nee, das mache ich nicht. Also da habe ich mich schon ganz gut unter Kontrolle und da weiß ich mich schon zu beherrschen, aber... Ich fand es sehr nett von dem Spieler, wirklich, dass er nach dem Spiel in die Kabine kam zu uns und hat sich wirklich, wir haben uns nochmal die Hand gegeben, haben gesagt, okay, ist dumm gelaufen in der Situation. Ich habe ihm auch nochmal versichert, dass ich nicht da mit gestreckten Beinen irgendwie ihn verletzen wollte oder sonst irgendwas. Und,
das hat sich auch keiner verletzt von, ne?
Nee, haben uns viel Glück gewünscht und deswegen fand ich das super. Also war eine super Aktion von ihm.
Habt ihr schon gesagt hast, ihr habt euch die Hand gegeben, finde ich alles super. Ne? Seid ihr beide beteiligt. Habt ihr mit dem Schiri noch mal schnell gesprochen dann?
Nee, es geht ja
steckt darum, dir die gelbe Karte ja, wieder in deine Tasche ja, oder sonst wohin?
Wir waren beide in der Situation wirklich sauer, weil wir haben uns wirklich die Hand gegeben, haben gesagt, okay, wir haben beide überreagiert, haben uns die Hand gegeben und in der Sekunde haben wir dann wirklich die gelbe Karte beide bekommen. Und da haben wir beide so ein bisschen verwunderungslos geschaut und haben gesagt, warum? Wir haben uns die Hand gegeben, alles ist gut, das ist Fußball. Da passiert sowas mal, Emotionen kochen hoch. Mhm. Aber ich finde, es ist doch schön, wenn man sich die Hand gibt und man sagt, okay, der eine hat einen Fehler begangen, der andere auch. Das war zu viel, aber man gibt sich die Hand und dann muss nicht der Schiri noch kommen und sagen, hier, ihr kriegt jetzt bald die gelbe Karte. Aber gut, war halt so und es ist
das okay. War eine Szene für dich, ne? Offenes Visier, wunderbar. Brauchst nichts dazu zu sagen.
Nein, was aber für ihn halt spricht, fest. In der Szene, wo er geschubst wird, andere fallen theatralisch hin. Das hat er nicht getan. Also spricht mal für
dich. Und ich bin wirklich umgekippt mit meinem Schwung.
Mit einem verletzten Fuß? Ja, auch noch. Gut, wir halten mal fest. Im ersten Part, also. Die Bundesliga spielt viel zu schnell. Dadurch entsteht eine gewisse Übermotivation, die auch manchmal auf Trainer ausstrahlt. So zum Beispiel gestern in Wolfsburg bei Paul Dardai. Nach diesem Kunstschuss. Nee, das ist er nicht. Über die Szene, über das Foul, das müssen wir auch noch reden. Genau. Hä?
Wo ist die Foul her?
Behalt das für dich, kannst du gleich alles ganz ausführlich bei uns beschreiben. Ob dein Spieler übermotiviert war oder nicht. Bis gleich. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24, Doppelpass. So, wird die Bundesliga ein bisschen härter, wird es ein bisschen rauer? Paul Dardai hat auch gerade gesagt, das liegt am Pressing. Was ist denn da so anders geworden?
Ja, also früher hast du die Gegner angelaufen, schlau gelenkt, denke ich, damals. Also aber nicht mit dieser volle Tempo. Die erste muss richtig unter Druck setzen, die zweite muss schon da sein, die dritte ist fast Fehlpass, da muss man Ball erobern. Und dadurch, jeder gibt voll Gas, voll Pressing und andere Schnelligkeit ist auch da.
Warum muss ich das machen?
Ja, Fußball hat diese Richtung entwickelt. Da bist du hoch verteidigen, dann trainierst du auch ganz anderes. Es ist von Sprint her, den Muskel vorbereiten, die ganze Sache. Ich glaube, die Spieler heute sind 5 oder 6 Stunden mehr da, wie wir damals. Das ist so.
Ja, das glaube ich sofort. Kevin, wie ist das bei euch im Training? Wird das echt bis man es nicht mehr aushalten kann, eigentlich geübt, trainiert?
Ja, wenn wir die Zeit haben zu trainieren, dann trainieren wir das schon.
Was ist denn Leipzig? Ich will nicht so viel trainieren. Das hast du ja letztes Jahr auch gehabt, ne?
Ja.
Mit der Europa League.
Ja, durch die Dreifachbelastung, dann bleibt halt nicht so viel Zeit zum wirklich zu diesem Training.
Aber jetzt gibt es ja noch keine Dreifachbelastung.
Ja, jetzt noch nicht, klar, aber du hast dann in der Saison, hast du dann alle 3 Tage ein Spiel und dann schaust du immer, dass du von Spiel zu Spiel wirklich wieder in gute Regeneration machst und dann wieder fit bist. Also es ist schon nicht so einfach, auch wenn du, gerade wir jetzt mit einem wirklich kleinen Kader, müssen dann immer sehen, dass wir, wenn wir alle 3 Tage spielen, wirklich von Sonntag bis Donnerstag alle wieder in eine gute Verfassung bringen. Und da kannst du jetzt nicht viel Trainingsinhalte steuern, aber uns zeichnet ja wirklich aus dieses Pressing. Wir wollen halt dieses extreme Pressing spielen. Und
Was heißt denn, ja, okay, kannst du uns vielleicht nachher auch nochmal in Ruhe erklären, extremes Pressing wär nichts für uns gewesen, ne?
Nee, Paul hat ja auch gesagt, früher waren wir nicht so schnell. Von daher wäre das Pressing für uns nicht gewesen.
Also gedanklich wären wir auch da gewesen, aber ja, körperlich aber nicht. Ne?
Körperlich, aber wären wir nicht in der Lage, da hinzukommen.
Wir hatten andere Qualität. Okay, war es nicht so, der Platz war größer. Also jetzt ist der Platz viel kleiner geworden, weil du so weit so hoch stehst alle und du hast nicht viel Zeit da oben in der gegnerischen. Es ist eine Hälfte und da sind sie alle. Und da musst du sehr schnell an den Ball kommen, wenn nicht, ist hinter dir furchtbar viel Raum. Deswegen, ich glaube, es ist weniger Zeit, weniger Platz. Und du musst sehr schnell die Sache hinter dich bringen. Und
vor der Pause haben wir noch ein ganz brutales Foul gezeigt. Das wollen wir jetzt aufklären. Paul wird uns das in Ruhe erklären. So, hier Meier gegen Arnold. Ja, Paul. Ja.
Also ich glaube, rote
oder?
Karte, oder?
Bitte?
Rote Karte.
Nein, aber Elfmeter.
Also hier sehen wir es.
Okay, ich sage nach meiner Sicht, ja, weil ich habe auch meinen Schiedsrichterschein, habe ich gesagt, bleiben bei Spaß.
Aber in Ungarn hast du gemacht,
Wenn du nochmal die Szene zeigen kannst. Schau mal die Szene an, wenn der Ball hochgeht, was machen die beiden Spieler erstmal?
Ja.
Beide gucken
ja
den Ball. Ja. Und was macht jetzt der Wolfsburg-Spieler? Geht auf die Ball oder gegen meine Spieler?
Ich glaube, er wartet, dass dein Spieler kommt.
Nein, er macht eine Bewegung nach hinten. Guck mal, das
Buckel,
ja. Er geht gegen meine Spieler. Wer macht Foul hier? Entweder gar keiner oder die Wolfsburg-Spieler. In diesem Moment. Beide Spieler gucken die Ball an. Ja. Ball, beide will köpfen. Und der letzte Moment, die Wolfsburg-Spieler entscheidet, nicht zu köpfen, sondern einfach nur da zu gehen. Hier seitlich kannst du machen den Fußball, aber nach rückwärts nicht. Sorry. Das ist meine Sicht als kleiner Schiedsrichter. Stefan ist erfahrener Spieler. Wenn er sagt, das war Foulspiel, ich akzeptiere. Sowieso, ich akzeptiere Deutschland. Alle sind top und gut. Ich beschwere nicht. Von meiner Sicht, das war ein bisschen anders.
Nee, aber Stefan, sag etwas. Alles gut.
Beide schauen zum Ball, ist schon richtig. Arnold will natürlich den Ball blocken. Darum stellt er sich natürlich rein. Ich würde sagen, das ist faul.
Also ich bin kein Schiedsrichter. Dann akzeptiere ich das, ja?
Nein, das musst du gar nicht. Wäre ich jetzt Trainer von Hertha, würde ich das genauso drehen. Also er kommt halt mit unwahrscheinlich viel Tempo und Arnold macht das natürlich auch clever, das muss man auch mal dazu sagen.
Also das ist sicher eine schwierige Situation. Ich finde nur, dass dein Spieler, er geht natürlich mit dem angelegten Arm rein, deshalb kann man da die Sichtweise von dir haben. Ich glaube, wenn du siehst, wo der Schiedsrichter steht, er ist sich tatsächlich nicht ganz sicher und denkt, okay, ich gebe Freistoß, weil er denkt, es ist noch vor der Linie. Jetzt kann man natürlich sagen, ist egal, du kannst nur pfeifen, wenn es ein Foul ist, eindeutig. Und dann wird er ja überstimmt, dass es ein Elfmeter ist. Also, wenn es jetzt, sagen wir mal, einen Meter im Strafraum stattgefunden hätte, diese Aktion, dann glaube ich, hätte er nicht gepfiffen. Ja, weil es dann direkt natürlich einen Elfmeter nach sich zieht.
Also, ich bin kein Schiedsrichter, kein Kleiner und gar keiner, sondern ich sehe nur, dass er ihm voll ins Kreuz springt.
Ja, und er trifft den Ball nicht. Also, das kommt ja auch noch dazu.
Springt voll ins Kreuz.
Wie soll er treffen, wenn die Spieler... Ja, weil gegen meine Spieler geht.
Nein,
er stört meine Spieler.
Nein, er schaut doch nach oben und will den Ball blocken.
Die grüne Spieler ohne Name, ja, wissen wir, wie weit ist das? Ohne Name. Die Spieler geht nicht auf die Ball, Stefan. Geht nur gegen meine Spieler. Er guckt nicht mal die Ball in diesem Moment. Zieht sich zurück und macht so. Meine Spieler geht hoch in diesem Moment, spürt die Berührung. Ja. Und dann, wer hat dann Foul gespielt?
Wollt ihr es mal nachstellen, ihr beiden hier?
Ja, machen wir. Aber das war nicht schlimm. Das gehört zum Fußball. Wir haben die Punkte nicht wegen die Szene da gelassen oder so.
Der Arnold erkennt relativ zeitig, dass sich da eine Chance eröffnet.
Genau,
könnte.
Er nimmt es an. Ja,
aber ich sage jetzt mal, der Trainer von Hertha BSC, ich sage jetzt keinen Namen, es könnte sein, dass der Trainer von Hertha BSC seinem Spieler morgen beim Training sagt, ich wäre dir dankbar, wenn du beim nächsten Mal an der Strafraumgrenze, wenn der Gegner mit dem Rücken zu unserem Tor steht, wenn du da möglicherweise den Zweikampf etwas anders führen könntest. Ich sage keinen Namen.
Richtig.
Gut. Das machst du.
Ich muss sagen, ich bin eher bei dir übrigens. Ne? Kevin, was ist deine?
Ich sehe das genauso. Für mich ist das kein Foul. Also, wir hatten gestern bei uns die Szene genauso. Timo Werner, der wurde auch an der Außenlinie genauso gefault. Da ist ihm auch jemand ins Kreuz ein bisschen reingesprungen. Aber da wurde auch kein Foul gepfiffen. Und dann auf der anderen Seite wurde ein Foul gepfiffen bei derselben Situation. Und ich bin da mein Herrn Dardai, dass ich, also für mich ist das kein Foul, weil man sieht ganz klar, dass der Spieler sich wirklich reinstellt und nur wartet, dass jemand ihm wirklich
berührt. Der will gar nicht zum Ball hoch, nur für dich, wenn du eine Analyse machst über das Spiel, wer da die bisher nicht, wie oft hochspringt und der kriegt ohne Ende von dem Abwehrspieler und weiß nicht, weil die ihm nicht mögen, kriegt keinen Freistoß, ja. Und dadurch, das war dann so eine Witzbewegung, weil Vedat kriegt richtig und ab und zu müssen sie eigentlich für ihn pfeifen und pfeifen sie nie. Und wenn man eine Analyse über das Spiel in Mittellinie, wie oft Vedat will hochspringen, kriegt einen solchen Zweikampf und das Spiel wird weitergelaufen. Also dann muss ich sagen, Elfmeter jeden Fall nie zu pfeifen. Ja.
Ich glaube, ich bin da bei Thomas Wagner. Das Problem ist hier wirklich, dass der Freistoß pfeift. Und glaubt, es ist ein Freistoß.
Aber dann für Werder,
ich weiß, auch 20
Freistoß in der Mitte liegen.
Ich versuche doch nur zu verstehen, was da schief geht. Das ist eine Verkettung von ein paar unglücklichen Dingen für euch. Er pfeift den Freistoß. Und dann wird ihm mitgeteilt, pass auf, das ist Elfmeter. Ich glaube auch, dass er und normal müsste ein Freistoß außen oder innen ist ein, hier ist es Freistoß, hier ist Elfmeter, da gibt es keine Diskussion. Nur ich fürchte an der Stelle, wenn das im 2 Meter weiter klar im Strafraum passiert, pfeift er es möglicherweise nicht.
Aha, aber dann machen Sie Analyse und dann sagen Sie, das ist kein Freistoß, keine richtige Bewegung.
Wenn du siehst, im Strafraum passiert etwas, hast du, glaube ich, noch eine größere Hemmschwelle zu pfeifen. Da draußen und dann wird er überstimmt und dann.
Dann können wir vielleicht hingehen und sagen, in England hätte man das nicht gepfiffen.
Niemals.
Mit Sicherheit
nicht. Also da bist du ein deutscher Schiedsrichter.
In Deutschland ist es halt so.
Ja, wenn du hätten sie den Spieler ausgepfiffen, weil er sich hat fallen lassen. Ja, genau. Weißt du, das wäre genau
so. Ja. Also, das ist halt so. Das ist der Unterschied.
Halten wir mal fest.
Schwierige Situation. Wir sind zufrieden, alles okay.
Nee, was mich immer so wundert, weißt du, der Schiedsrichter guckt nach und sagt dann trotzdem Elfmeter und sagt, das ist faul. Das ist kein Foul. Entschuldige, sei mir nicht böse. Wer selbst gespielt hat, der weiß das. So, nach einem einzigen Spot sind wir wieder da und dann kümmern wir uns.
Das ist deine Meinung.
Ja.
Ich habe eine andere.
Der hat auch gespielt.
Und ich habe auch mal gespielt.
Das ist lange her, weiß kein Mensch mehr. So schnell geht das bei uns. So, die Jugendarbeit in Berlin ist höchst erfolgreich. Viele Talente aus dem Nachwuchsbereich von Hertha sind inzwischen auch Stammspieler bei diversen Vereinen. Nur die Hertha selbst hatte lange Zeit einen alten Kader. Doch das ändert sich jetzt schlagartig in Berlin. Pal Dardai vertraut einer der jüngsten Mannschaften seit vielen Jahren.
Hertha stürmt vorwärts. Die alte Dame möchte in dieser Saison auf keinen Fall mehr altbacken wirken. Pal Dardai lässt daher eine blutjunge Truppe auflaufen mit einem ziemlich ausgeprägten Vorwärtsdrang, auch auswärts.
Ja, ich denke, dass der Funken zu den Fans auch überspringt, weil sie einfach merken, dass vor allem viele hungrige junge Spieler dabei sind, jetzt neue, die einfach Gas geben.
Hertha BSC will das graue Maus-Image einfach wegschießen und deutlich mehr Nähe zum Fan aufbauen. Bei der Nationalmannschaft vollmundig angekündigt, bei der Hertha tatsächlich praktiziert. Mannschaftstraining beim TSV Mariendorf mit dem gesamten Profikader. Die Hertha besucht jetzt regelmäßig die Basis und lässt Jugendliche unter 14 Jahren kostenlos zu den Heimspielen. So kriegt die Hertha am Ende noch das Stadion voll. Erst recht, wenn die Ergebnisse stimmen. 7 Punkte aus 3 Spielen, eine deutlich attraktivere Spielweise, frisches Blut auf dem Platz und manchmal sogar geniale Momente.
Und genauso müssen wir weitermachen. Trainer schickt uns mit guten Plänen aufs Feld.
Pal Dardai schafft neue Perspektiven. Die Hertha soll nicht mehr nur im Mittelfeld herumdümpeln. Europa ist zumindest wieder ein Thema. Der Saisonstart ist jedenfalls geglückt. Das Selbstbewusstsein müsste jetzt also passen. Wir fragen daher, gehört die Zukunft dieser jungen Hertha, Herr Dardai?
Wie sieht's aus?
Also natürlich, das bin ich nicht alleine. Ja? Ich habe einen sehr guten Trainerstab. Bei meinem Trainerstab, ja. Das Rainer Wittmeier oder Admir Hamzagic, Co-Trainer oder die Fitnesstrainer, die haben jetzt auch bei Nachwuchs sehr viel gearbeitet haben. Ich auch. Ich komme auch von den Nachwuchs. Und dadurch, dass wir nicht so viel Geld haben, haben wir eine Vision. Die Manager, Michael Pritz und auch die Präsident unterstützt die Philosophie. Und da haben wir diese Richtung angefangen. Das funktioniert. Darf man nicht vergessen, Berlin und die Umkreis, es ist 5 Millionen Menschen und da gibt es genug Talente. Ja, und dann musst du einfach ja, immer wieder bilden. Wenn wir kein Spielerprofil haben, was fehlt, dann holen wir einen jungen Spieler wie Niklas Stark, wie Plattenhardt, wie Lazaro. Dann dieser Moment sind wir ein Verein, das die Spieler weiterbildet. Und dann haben wir unsere Vision. Natürlich wollen wir attraktive Fußball spielen. Natürlich wollen wir auch irgendwann oben mitspielen. Aber nach unserer Portemonnaie, nach unserer Budget, es wird schwer genug, diese Jungs vielleicht 2, 3 Jahre später zusammenhalten. Ja, wenn ich einen Lil Rosen sehe, wie er abgegangen und was er da gemacht hat und jeden Tag im Training, wie die entwickeln und gut mitmachen. Ich glaube, das wird schwer genug für die Manager irgendwann diese Mannschaft zusammenhalten. Ja, ein Mitch Weiser ist schon weggegangen
von uns. Ja.
Das war auch aber so eine Top Spieler, ja, und müssen wir aufpassen, wo ist die Schmerzgrenze, was wollen wir erreichen, wo ist unsere Vision, und darf man auch nicht vergessen als Trainer,
Das ist psychologisch und mental, das ist nicht einfach, diese junge Spieler immer wieder für den richtigen Moment zu bringen. Mhm. Weil ganz junge Spieler auch ein bisschen kaputt zu machen. Wenn wir ehrlich sind, damals ein Sebastian Deisler bei uns, ja, musste immer spielen, warst du sogar dabei hat nicht immer gut gespielt, aber müsste spielen, bei großen Namen. Und ab und zu musst du junge Spieler rausnehmen, dann wieder reinspeisen, bei den richtigen Moment und dann kann eine schöne Sache sein. Weil sonst, wenn das so in die negative Richtung geht, dann ist eine sehr schwierige Aufgabe, dann kannst du Spieler kaputt zu machen. Das wollen wir nicht. Ja, wir wollen die richtig aufbauen, bis jetzt funktioniert, mit Ruhe. Bei unserem Verein gibt Ruhe. Das gibt die Manager, das gibt die Präsident, die Führung, die Mitarbeiter. Und wenn wir über eine Akademie reden, ja, das Hertha BSC hat eine richtige Fußballakademie mit der Schule, mit der Pöschl-Schule, mit die Lehrer. Wenn ich zwei Spieler zu wenig habe, ein Telefonat von den Unterricht zwei Spieler U17 oder U19, was ich Wochenende gesehen habe, gut gespielt hat, kommt sofort zu uns. Dann habe ich die Zahl, dann habe ich wieder dynamisches Training. Mhm. Diese jungen Spieler, ein paar Jahre später haben sie keine Hemmung mehr. Wenn die 19, 20 sind, dann kommen sie zu Pal Dardai und zum Profis, dass die beste Qualität zeigen können von die Kapital, was die besitzen. Ja, weil oft passiert, einer sagt, der junge Spieler ist gut, kommt hoch und volles Hemmung, macht zwei, drei schlechte Training und die Chefin sagt, ach, die Junge braucht noch Zeit. Nein, ich glaube, das ist viel mit Hemmung zu tun. Bei uns gibt das nicht. Und das ist eine gute Zusammenhalt und das funktioniert nur mit solchen alten Spielern wie Salamon Kalou, mit Vedad Ibisevic, ja, mit Rustenberger, Skebret. Die sind richtige Profis, dass die Vorbild sind. Und so funktioniert die Sache.
Ihr dürft gerne eine Frage stellen jetzt, ja.
Alfred? Ich habe eine Frage gestellt. Wir freuen uns ja alle, oder wir würden uns alle freuen, wenn die Hauptstadt endlich mal einen richtigen Spitzenklub hat. Ich glaube, das braucht Berlin und hat Berlin auch verdient. Und die junge Mannschaft ist auf dem richtigen Weg. Nur im Erfolg liegt natürlich auch die große Gefahr. Ich weise da mal auf Schalke hin, die ja auch eine Akademie haben, die in den letzten Jahren ganz, ganz viele große Spieler rausgebracht haben, die aber alle, sobald sie dann irgendwann Mitte 20 waren, spätestens weg waren. Das Dilemma des deutschen Fußballs, dass wir diese Spieler, die ihr so wunderbar aufbaut und rausbringt, der deutsche Fußball außer Bayern München kann die alle nicht mehr halten. Die Engländer und die Spanier können sie halt wegkaufen und das geschieht. Und das wird möglicherweise, ich hoffe es nicht, auf euch irgendwann zukommen, wenn die Entwicklung so weitergeht wie im Moment.
Aber das ist das eine, Alfred, dass natürlich die Gefahr besteht, dass sie dir die irgendwann wegkaufen. Aber das sagt der Paul auch gerade, dass Hertha natürlich versucht, dagegen zu steuern. Aber ich finde, was Paul auch gerade gesagt hat, das Wichtigste ist, dieser Verein lässt die jungen Spieler ran und lässt sie spielen. Und das ist der große Unterschied zu vielen, vielen anderen Vereinen in der Bundesliga. Die haben auch gute Akademien, haben gute Nachwuchsleute, aber sie lassen die nicht spielen. Und ich finde, dass das in Berlin seit zwei Jahren sehr, sehr gut gelingt. Also natürlich kannst du sie nicht jede Woche bringen, du musst sie immer mal wieder rausnehmen, gegensteuern, aber ich finde, aber das
Goretzka, Meier und Kehrer haben in Schalke auch gespielt. Aber wobei, und davor auch jede Menge andere.
Wobei letztes Jahr hat er
jetzt... Ich meine jetzt nicht nur Schalke.
Ja, aber... haben wir ja ziemlich stark kritisiert, ne, was die Europa League angeht, ne, zum Beispiel. Ne, weißt du noch?
Da hat ja, ich weiß, Jungen gespielt.
Dann, ne, das war schon, was für Lehren hast du daraus gezogen? Hast du gesagt, ich gehe meinen Weg konsequent weiter? Weil das ist ja harte Arbeit, was du gerade beschrieben hast. Ne? Das ist ja nicht mal so.
Ja, die Euro League, jeder weiß das. Nicht nur die Medien, sondern intern. Wir haben das richtig, richtig den Moment ausgenutzt für die jungen Spieler. Wir haben die Spieler lassen eingebaut. Immer mehr Spielzeit haben sie gekriegt. Ja, dann haben sie gute Analyse, guter Vergleich. Und jetzt dieses Jahr profitieren wir schon davon. Die Trainingsqualität hat richtig, richtig nach oben entwickelt. Viel besser wie letztes Jahr, weil diese jungen Spieler ein Jahr älterer, ja, das ist gut für die älteren Spieler, weil die müssen sie auch Gas geben. Und ich glaube, die Mischung jetzt momentan, das funktioniert. Natürlich gibt Rückschläge. Junge Spieler, dann werden sie auch irgendwann, ja, top, und dann kommt ein Monat, wo dann nicht mehr so top, weil das mental oder zu viel oder zu Hause etwas nicht stimmt, das ist wieder anderes. Dann müssen sie von diesem Loch raus, dann haben sie wieder diese Erfahrung. Wie kann ich immer wieder die Leistungsgrenze kommen? Und
Paul, wie habt ihr das denn eigentlich geschafft? Ich habe mal mit Michael Preetz vor 3 oder 4 Jahren ein Interview gemacht. Da war der gerade da warst du, glaube ich, noch gar kein Cheftrainer. Und da hat er gesagt, wir haben in den Jahrgängen so 99, 2000, da sind richtig gute Spieler, Meier, Mittelstädt, dein Sohn zum Beispiel. Das ist ja eine Vision, die man hat, weil da sind die Jungs teilweise 14 Jahre. Die Geduld und dass wirklich so viele dann oben jetzt ankommen bei euch im Profikader. Und auf der anderen Seite auch die Umstellung. Du hast früher sonst auf defensive Stabilität geachtet. Und jetzt sieht man auch eine Entwicklung im Spielsystem. Kann man sich das nur leisten, wenn man selber eine Vereinsikone ist bei einem Club wie du bei Hertha? Weil andere haben vielleicht gar nicht diese Zeit.
Ja, das kann sein, dadurch, dass ich so viel gespielt habe und auch als Mensch mich immer wieder bewegt habe. Dadurch habe ich einen Bonus bei den Fans. Und dann habe ich immer gesagt, ruhig zum Arbeiten.
Das ist ja immer ein Dreieck. Spieler zu Fans, Fans zu Trainer und Trainer zu Spieler. Wenn das alles funktioniert, dann die Management kann gut arbeiten. Und vielleicht dadurch, wo nicht so gut gelaufen die für Hertha BSC die Spieler, dann habe ich mehr Geduld gehabt, weil die Fans irgendwie wegen mir haben das akzeptiert. Aber das ist auch Aufgabe von einem Trainer. Ja, Mannschaft schützen. Wenn die Kritik kommt, dann sollen sie mitkritisieren. Aber trotzdem, die Jungs können sie ruhig arbeiten. Und dafür vielleicht bin ich, ja, ein Glückspilz, ja, weil so viele Jahre in einem Verein gespielt habe. Und bin ich auch dankbar für Hertha BSC, dass sie diesen Job gegeben haben. Diese ganze Sache, weil es ist ja riesen Vermögen, so viele Kinder, so viel.
Aber bist du ein geduldiger Mensch, würdest du sagen?
Ich will auch schnell nach oben, wie alle anderen, alle Sportler. Aber das ist ein Weg, wo du Geduld brauchst. Ja? Und das ist ein Weg, was eigentlich. Andere Seite sehr schön. Mit U17-Trainer, mit U19-Trainer, mit Ante Kovic, U23. Also Zecke Neuendorf, Hadi Hartmann. Dann reden wir über die Spieler, dann gucke ich die Spieler an und dann also gute Sitzung. Ich glaube, das macht auch Spaß. Natürlich, das ist ein langer Weg. Aber ist ja fast
die alte Mannschaft von damals, ne? Ja, die da zusammen
ist. Ja, deswegen sage ich, das ist ein schön ehrlicher Dialog. Und da kriege ich immer vernünftige Antwort. Da bin ich nicht irgendwie zum schlechten Richtung gelenkt. Ich kann diese Wörter von Zecke Neuendorf sofort was sagt, nehmen, sagt, ein Spieler ist gut, weil ich gerade zwei Wochen nicht da war und dann sage ich, schick zu mir, dann schickt wirklich die gute Junge zu mir. Und alle anderen sind stolz, die Eltern reden sich darüber, damit U17-Spieler bei uns trainiert und entwickelt eine positive Stimmung.
Guter Austausch, gutes Teamwork. Wir wollen gleich auch noch über, ich weiß nicht, ob der DFB schon angerufen hat, weil ihr macht ja genau das Gegenteil von dem. Ne? Ihr kümmert euch um die Fans. Ne? Das wollen wir gleich auch noch besprechen und wollen natürlich auch noch wissen, wie das Ganze so in Leipzig alles funktioniert. Da gibt es ja auch viele junge Spieler. Kevin ist fast schon einer der Älteren. Das muss man sich mal vorstellen. Sie mit 27. Also alles gleich bei uns. Vorher haben Sie die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Nutzen Sie. Viel Glück. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Top 24, Doppelpass. Wir reden weiter über Hertha und über das Spiel gestern. Schauen wir mal auf die Führung, Paul. Das sind die schönen Momente, ne? Oder? War sein erstes Spiel, oder?
Nee, zweite.
Ah, zweite, Entschuldigung. Also natürlich mit Hilfe von Wolfsburg. Und dann denkt er sich, nö, ich spiele mal nicht ab.
Schöner Tor. 20 Jahre alt.
Linksfuß.
Linksfuß. Und sehr schnell. Und im Training siehst du diese Bewegung immer wieder. Es ist einfacher als Trainer auf der Seite zu stehen und diese Bewegung.
Welche Bewegung? Was meinst du mit Bewegung?
Guck mal, dieser Rhythmuswechsel. Tag, Tag, Tag. Und außen eine halbe Drehung, lange Ecke. Perfekt.
Gut, dann gucken wir uns noch mal.
Und die letzte, also auch gegen Schalke, er hat reingekommen, hat dann mit die gleiche Annahme, Mitnahme, Tor vorbereitet für Duda, auch mit Vollspeed, erste Kontakte, sehr wichtig, hat er, und dadurch ist Ausnahmespieler bei uns, weil so eine selber Akademie haben wir nicht wie die Rosen.
Also da haben wir wieder Schnelligkeit. So, jetzt nochmal diese Situation. Du hast gesagt, ihr habt extra eine Mauer, die hochspringt, eine elektrische, beim Training.
Ich habe so eine Steuerung, und wenn Duda da ist, dann mache ich, wenn er hochspringt, dann. Deswegen habe ich so gejubelt. Eigentlich so eine Torjubel letztes Mal bei Peter Pekarik habe ich gemacht. Und jetzt wegen dieser, das ist ein Ausnahmemoment, weil er in der Nummer 10 entscheidet, unter die Mauer zu schießen und so schön reingeht. Ich glaube, das ist ein Weltklasse-Moment für Menschen, für Fans, weil das ist ein Ausnahmemoment. Oder, Stefan?
Ja, bei dir kommt er noch, bei Duda kommt er noch hinzu. Ich meine, wir haben die vor 2 Jahren geholt und er hat 2 harte Jahre hinter sich. Und wenn man überlegt, wie er jetzt die ersten 3 Spiele spielt und drauf ist und dann das Tor auf Schalke macht, jetzt das Tor in Wolfsburg und so, das macht er schon echt gut und da freut es natürlich den Trainer, wenn er an so einem Spieler festgehalten hat und ihn.
Stefan hat auch mal Freistöße geschossen früher.
Ja, ich glaube, da sieht auch man so insgesamt ein? Das Selbstbewusstsein von Hertha. Also so einen Freistoß schießt du nicht, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Das erste Tor, dieser Alleingang, das machst du, wenn du wirklich eine breite Brust hast. Und das habt ihr zurzeit. Und ich muss auch sagen, es macht wirklich Spaß, euch zuzuschauen, weil ihr einen frischen, unbekümmerten Fußball spielt. Ich hoffe, es hält lange an.
Also wir haben auch zugeguckt gestern in der Reaktion, haben auch sofort gesagt, den macht er rein. Aber wir haben natürlich gedacht, über die Mauer, ne? Wir sind ganz ehrlich. Du bist auch der Mann für die Standardsituation? Hast du mal so ein Tor gemacht?
Nee. Lass das Schießen lieber andere sein. Also.
Hm? Was würde denn Ralf Rangnick sagen, wenn du den so schießen würdest und es klappt nicht?
Ja gut, er würde wahrscheinlich nichts sagen, wenn ich es mal probieren würde, aber erstens komme ich nicht in die Situation, weil Emil Forsberg eigentlich die Welle übernimmt, wenn es dann so ist.
Gut, der spielt ja nicht. Jetzt sagen wir mal, der spielt nicht. Dann machst du das.
Ja, ich schlänze dann lieber über die Mauer, aber klar, es ist super. Wenn du weißt, dass die Mauer hochspringt, wenn sie halt nicht hochspringen, dann sieht es halt doof aus. Sie nehmen den Ball an und können vielleicht sogar in Konter laufen. Also, weißt du ja nicht. Wenn du dann mit vielen Leuten im 16er bist, und dann
aber
kommt auf einmal
gegen Konter. Die letzte Spiel gegen Schalke hat er so reingejagt über die Mauer. Dann wahrscheinlich, die haben sie sich vorbereitet. Ja. Hochspringen, wenn du das schießt. Ja. Und dann jetzt untergeschossen.
Ja, aber
nächste
super,
Mal, was macht die Mauer? Nächste Mal, was macht die Torwart? Ja. Ja, wenn er die Ball hinlegt, ja, die haben sie erstmal Angst. Also ja, das ist schon gut.
Es stimmt auch, nicht, dass
du so flexibel bist, ist überragend. Also du musst immer mehrere Optionen haben und dann, ja, als Torwart siehst du natürlich da kannst du nichts
machen. Nichts machen.
Was willst du da machen? Aber wenn der Ball unter die Mauer geht? Also.
Aber es stimmt nicht, dass du beim Geheimtraining von Wolfsburg das genau beobachtet hast, ne? Oder?
Ja, habe ich natürlich mit Bruno komme ich gut klar. Habe ich
ihn angerufen?
Habe ich ein bisschen beobachten lassen und dann habe ich gesehen, dass die hochspringen. Dann habe ich gesagt, mach mal flach. Nein, das war nur seine eigene
Entscheidung. Ja, ein gutes Argument gewesen. Thomas, ja.
Aber Karl, weil wir eben über Geduld gesprochen haben, was Lars ja auch gesagt hat, also Duda kam, kann ich mich noch erinnern, nach der Euro hat er richtig stark gespielt und dann wurde gesagt, Königstransfer, war eigentlich ständig verletzt und wenn er mal gespielt hat, kam er irgendwie nicht so richtig rein und nach 2 Jahren, wo ja eigentlich schon alle sagen würden, der muss eigentlich weg oder den schieben wir ab, läuft er mit so breiter Brust auf und ich glaube, das habe ich das letzte Mal in der Champions League von, keine Ahnung, von Ronaldinho mal gesehen, dass einer in so einem Spiel so einen Freistoß schießt. Also ist ja, wenn du jetzt sagen würdest, der hat die ersten 3 Spiele besser gespielt, der kommt langsam, aber der ist herausragend. Also wie schafft man das als Trainer?
Also erstmal, das macht nicht alleine die Trainer, sage ich nochmal. Wir arbeiten damit zusammen, auch die Manager bei uns. Letztes Jahr, erstes Jahr kam Duda. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen einsam gefühlt. Hat man gespürt, das ist mit der Sprache und so. Das war nicht so, hat er sich nicht wohl gefühlt. Ja? Und das beobachtest du. Ich glaube, als ausländischer Spieler, wenn du kommst, fühlst du dich nicht wohl, kannst du auch nicht spielen. Das ist so. Ich bin selber erlebt. Anfang war schwer, aber ich habe Zeit gehabt. Zweite Liga. Und zweite Jahr kommt immer wieder kleine Verletzung, war nicht fit und so weiter. Und er war wieder unsicher. Und dann hat der Manager ein Meeting zusammengerufen. Ich war da, Michael Pritz und auch die Management von Duda. Berater und noch mehr Leute.
Und Berater? Und
wahrscheinlich
Berater.
Haben sie gedacht, wir wollen den Vertrag auflösen oder keine Ahnung. Und ich habe gesagt, nein. Ich bin fest überzeugt, habe ich dort gesagt, für alle, er ist ein guter Fußballer, er muss sich wohlfühlen und dafür müssen wir alles tun. Dann die Manager hat sehr viel mobilisiert, dann hat der Junge wahrscheinlich auch verstanden, hier will ihm keiner kaputt machen. Und jetzt zahlt zurück dieses Vertrauen und das ist unser Weg. Das ist gut erstmal für mich, weil eigentlich habe ich geholt unter meinem Namen Duda. Jetzt können sie nicht sagen, dass ich blind bin, ja, weil er kann Fußball spielen, er ist ein sehr guter Fußballer. Und es geht hier.
Aber Karl, du weißt ja, ein Spiel dauert wie lange? 90 Minuten.
90 Minuten.
Ja. Ich zahle schon mal dafür, deswegen auch. Jetzt schauen wir mal auf den Ausgleich. Das fehlt vielleicht der Jugend, ne? Oder der Jugend, die hier leicht sind, das 2-2. Habt ihr da noch zu viel gejubelt?
Ja, kann auch sein, aber ich habe eine Minute lang gesagt, komm zurück und erstmal bring das Spiel zu dir Ende. So ist Fußball, ja? Ich glaube, das ist hier.
Na, so ist Fußball, kannst du auch zahlen.
Ja, mach ich. Aber ich kann selber. Selber als Trainer.
Meine Euro war das nur.
Selber als Trainer habe ich nicht gespürt, dass so etwas noch entwickeln kann. Weil normalerweise, ich habe zu Devi gesagt, aber Devi Selka, normalerweise, du stehst vorne und siehst, du Bruchs wandert nach vorne. Einfach, weil ich habe die gleiche Größe, gehe ich mit dem zurück. Und sagte, ja, aber wer so pressen, was, ich immer sage, dem Ballgeber muss gepresst werden, Endphase, keine lange Bälle. Sag ich, dann sagst du so, du da, jetzt läufst du an, aber ich gehe mit ihm, weil ich Köpfe...
Weil
er hat die gleiche Größe. Und da habe ich auch gelernt. Ja, ich bin ein junger Trainer, habe ich jetzt auch gelernt und nächstes Mal muss ich das auch ansagen, muss ich davon auch diese Erfahrung mitnehmen. Und Schluss, das zieht auch meine Konsequenz mit diesem Tor. Aber natürlich ist unglücklich Pech, prallende Ball, pennen wir ein bisschen. Aber zum Schluss, ich glaube, beide Mannschaft hat Punkt verdient in diesem Spiel und wir sollen uns nicht beschweren. Ja.
Okay. Vielleicht können wir es noch mal zeigen. Aber kleiner Vorschlag. viele deiner Kollegen geben dann so Zettelchen auf den Platz, irgendein Spieler. Hättest du das nicht machen sollen gleich? Hier kommt der lange Ball. Also wie du sagst, Brooks ist natürlich ein Kopfball sehr stark. Nach,
ich glaube, Devi und sogar du, dass beide läuft die Flankegeber an. Dann kommt so eine Plane an der Ball und dann
ich und
glaube,
in der Mitte, hier ein bisschen. In der Mitte du?
Ja, da in die Mitte ein bisschen Stellungsfehler, ein bisschen. Aber das ist auch schwierig für Lustenberger. Kommt rein, Ersatzspieler, kommst du rein, so ein intensives Spiel. Die Spiel war sehr intensiv. Wenn jemand hat das wirklich beobachtet, das war ein Spiel, wo du reinkommst, ist schnell. Und dann hat er ein bisschen zu spät gekommen, akzeptieren wir das. Und ich glaube, alles okay.
Da haben wir wieder, ne? Intensives Spiel, Pressing, übermotiviert. Aber einer war sehr gut gestern.
Bei mir, meinst du?
Genau, wir sind bei dir.
Also ich war gestern nicht so gut, ich habe nicht gespielt, aber euer Torhüter ist natürlich einer, den wir rausnehmen wollen. Rune Jahrstein ist nämlich derjenige, der bei uns in der Rubrik Weiße Weste momentan führt. Also das ist die Rubrik, welcher Torhüter hat die meisten zu Null Spiele absolviert. Und die Hertha ist das Team, das in den ersten beiden Spielen gar keinen Gegentreffer gefangen hat. Also Rune Jahrstein führt diese Wertung an. Er hat auch noch einen Elfmeter gehalten und er hat ja ohnehin auch gegen Wolfsburg lange Zeit den Kasten sauber gehalten. Also das ist wirklich eine tolle Statistik für die Hertha, richtig gut reingekommen in diese Saison. Und ich habe einen schönen Tweet gefunden von Chris, der nämlich sagt, Jahrstein lässt weniger rein als der Türsteher im Berghain. Für alle, die jetzt nicht im Berliner Nachtleben unterwegs sind, das ist der Szene-Club in Berlin. Sehr schöne Sache. Also Rune Jahrstein, 33 Jahre, einer der erfahrensten, ist seit 2014 bei der Hertha. Und Paul, du hast vorhin schon angesprochen, also diese Ausgewogenheit zwischen den jungen Nachwuchsspielern und den Erfahrenen ist wichtig. Das sieht man im Falle eures Torhüters ganz besonders.
Ruhe. Ruth, muss ich mir Sorgen machen? Woher weißt du denn, dass das der Szene-Club in Berlin ist? Also da muss ich doch mal...
Ich bin im Nachtleben
das
unterwegs,
Thomas. Das müssen wir später noch mal erklären. Wie wichtig ist er für die Mannschaft?
Runa?
Torwart ist immer wichtig, ist klar, aber...
Es war, müssen wir nicht nur über Runa reden, sondern auch Thomas Kraft, zwei erfahrene Torwart und im Training, für die Trainingsniveau, für die Trainingsleistung, das macht riesen Spaß, dass die beide dabei ist und Runa hat seine Art, das ist diese Ruhe, was er ausstrahlt und er hat eine sehr gute Fußarbeit, also wenn alles was mit Ball zu tun, er macht fast 90% richtig gut und das ist gut für eine Mannschaft, weil gibt Torhüter, ja, unter Druck machen sie komische Kerzenschuss und das macht alle unsicher und Runa ist ein Torwart, dass er richtig gut mitspielt und das ist, ich glaube, seine erste Stärke. Zweite ist die Strafraumbeherrschung und durch Jolt Petri, ich glaube, hat riesen Schritte gemacht, hat Torwartreflex der Linie, was er die letzte Zeit auch produziert. Ich glaube, das ist auch eine gute Zusammenarbeit mit der Torwartabteilung, Jolt Petri und auch Thomas Kraft ist auch seiner Teil dabei, das Rune hat auch verstärkt, weil die Atmosphäre, die Chemie passt und das ist nicht einfach für Thomas zum Beispiel.
Wunderbar. So, damit kommen wir zu einem Lieblingsthema von Stefan Effenberg. Hau rein. Was sollen Vereine machen, wenn Spieler über die Stränge schlagen? Was gibt's denn so schönes? Geldstrafen, Suspendierungen, Straftraining? Aber das war früher mal. Heute versucht man das anders zu lösen. Die Bayern machen das zum Beispiel gar nicht mehr, dass sie irgendwelche Geldbeträge bei den Spielern einfordern. Auch in Leipzig geht man neueren Ideen nach. Aber die Strafe muss richtig hart sein. So schaut's aus.
Die WM hat gezeigt, Einstellung und Disziplin sind bei deutschen Profis nicht immer im Preis mit drin. Da wird schon mal vor einem entscheidenden Gruppenspiel bis in die Puppen auf der PlayStation gezockt. Früher haben WM-Teilnehmer zum Glück gezockt und gesoffen. Da sind sie dann wenigstens rechtzeitig eingeschlafen. Heute musst du das Internet sperren, wenn du die Jungs rechtzeitig im Bett haben willst. So schaut's aus. Thomas Helmer musste bei Bayern seinerzeit 10 Mark pro Minute zahlen, wenn er zum spät ins Training kam. Für einen sparsamen Ostwestfalen ein harter Schlag. Heutzutage lassen Profis wie Max Kruse bei nächtlichen Ausflügen gern mal 75.000 Euro einfach so im Taxi liegen. Geldstrafen sind out. Kreativität ist gefragt. Fußballprofessor Rangnick geht seinen Profis daher nicht mehr an den Geldbeutel, sondern an die Freizeit. Bei kleinen Sünden wird jetzt am Glücksrad gedreht. Strafdienst im Fanshop, Stadionführung, Küchendienst, der Strafenkatalog bei RB, da zittert der moderne Profi schon eher. So schaut's aus. Sind Profis von heute undisziplinierter als früher? Wahrscheinlich nicht, nur anders. Die Generation Facebook neigt einfach ein bisschen zu sehr zur Selbstdarstellung. Kevin Trapp,
postet öfter Love-Stories, als er zu Null spielt. Mario Götze kommt vor lauter Social-Media-Stress kaum noch zum Kicken. Und manche Fußballer demonstrieren pro Saison mehr Frisuren als gewonnene Zweikämpfe. Was soll man da machen? Pal Dardai, so heißt es, lässt undisziplinierte Profis manchmal die Kabine schrubben, bis sie blitzt. Das würden wir übrigens zu gerne mal auf Facebook sehen. So schaut's aus.
Also wir haben das mal recherchiert und beobachten lassen. Du schließt dann wirklich die Jungs ein, ne?
In der Kabine, hast du die Informationen?
Ja, du, das ist mein Job.
Okay, also
praktisch. Du schließt sie ein und kommst nach zwei Stunden wieder und sagst, wenn jetzt nicht sauber ist, nochmal.
Ich glaube, für die Profis, wenn du eine Strafe gibst, 500 Euro oder 300 Euro, das ist keine Strafe. Weil das schätzen sie nicht so. Die Freizeit wegzunehmen, das tut richtig weh. Und bei uns letztes Jahr passiert, das war riesen Chaos in der Kabine, das war wirklich mehr wie Chaos. Dann hat man erstmal gemahnt, zweimal gemahnt, hat nichts passiert. Und dann habe ich gesagt, Nachmittag kein frei. Kommen wir so wie Trainingzeit und so lange alle Schränke sind nicht fertig, so richtig sauber, bleibt alle so lange hier. Und in die Zukunft werden wir das immer beobachten, ja, immer die freie Nachmittag wird für so etwas, ja, benutzt und haben sie alles abgeräumt, alles sauber gemacht und seitdem ist alles schön und gut und ich glaube, das ist die Beste mit den Profis. Ich hätte als Profi auch sauer gewesen, meinen freien Nachmittag jemand wegnimmt, ja, weil bezahle ich die 3 Minuten spät komme ich, bezahle ich, dass ich etwas vergessen habe. Aber die Freizeit ist heilig und dadurch, dass das funktioniert, müsste man auch nicht mehr machen und wir sind immer noch Freunde mit der Mannschaft. Die haben sie uns nicht rausgeekelt.
Das denkst du. Wobei, er hat nicht ganz unrecht, ne? Zu Geldstrafen.
Tun nicht wirklich weh, sind nicht empfindlich. Ne? Nee. Also die Freizeit da einzuschränken, beziehungsweise denen da eben die Zeit wegzunehmen, ich glaube, das tut richtig weh, ja.
Also ich fand immer noch...
Finde ich super. Also Bruno Labbadia, das ist ja in Wolfsburg auch eingeführt. Wer da irgendwie nicht spurt, der muss dann abwaschen, abtrocknen und alles zusammenräumen und so, was man normalerweise im normalen Leben ja auch macht. Aber ich glaube, das tut denen richtig weh. Besser als die 500 oder 1000 Euro, die sie zahlen müssen.
Aber sind das nicht so ein bisschen... Alfred, sind das nicht so ein bisschen Kindergartenmethoden?
Ja, ich finde auch. Also ich erinnere das an meine Bundeswehrzeit irgendwie und... Ich weiß nicht, ob es wirklich was ist.
Was musstest du denn da machen?
Ähnliches, also auch putzen. Aber hier sitzt hier jemand, der das mitgemacht hat. Vielleicht kann er uns erzählen, wie das so ist.
Was hat er mitgebracht? Das Putzen?
Nein, aber dieses Glücksrad.
Also ich musste noch nicht drehen bis jetzt, aber ich sehe es genauso wie Herrn Dardai. Also das Kostbarste, glaube ich, ist, wenn du einem Spieler die Freizeit nimmst. Und wenn du ihm eine Geldstrafe von 5.000 Euro aufbrummst, dann zahlt er das, aber ist sich dann ja nicht richtig bewusst überhaupt, was er vielleicht getan hat oder sonst irgendwas. Aber wenn du ihm die Zeit nimmst und ihm wirklich ja mit solchen Sachen, wie wir dann da an dem Rücksatz haben.
Wo steht denn das Ding? In der Kabine?
Ja, vor der Kabine. Aber wenn da jemand drehen muss, dann kommt er in die Kabine und dann kann er schön drehen. Also.
Und was muss ich verbrochen haben, damit ich da drehen darf?
Ja, zu spät zum Training kommen, zu spät zur Besprechung kommen.
Cola solche trinken. Sachen, ne?
Nein, sowas nicht, aber ja, so solche Sachen. Also
Handys, wo du eigentlich
Handy in der Kabine ist bei uns strikt verboten. Also wir sagen komplett in der Kabine hat das nichts zu suchen.
Ja.
Und was ich auch gut finde, wenn du zum Training kommst, dann hast du dich wirklich für die paar Stunden wirklich auf deinen Job zu konzentrieren und da brauchst du kein Handy. Wir haben ein paar Ausnahmen für die Jungs, die Väter sind, gerade wie ich jetzt zum Beispiel gerade Vater geworden.
Du darfst dafür zwei Handys benutzen.
Ich darf ab und zu mal, wenn ich aus der Kabine, also wenn ich vom Training reinkomme, darf ich kurz aufs Handy gucken, weil vielleicht kann ja immer irgendwas passieren oder sonst irgendwas. Also, aber ansonsten ist bei uns wirklich verbunden. Aber wenn, gibt immer wieder Ausnahmen, die halten sich nicht dran und dann muss halt gedreht werden. Und ja, unser Trainer musste selber auch schon drehen. Ja,
aber wenn ich
und was muss er machen?
Das heißt ja im Prinzip, wenn ich zu Leipzig wechsle, dann sollte ich schon Vater sein, ne? Damit ich mein Handy benutzen kann in der Kabine, oder?
Aber Thomas, würde mich mal interessieren, was musste der Trainer machen?
Getränkedienst, eine Woche lang.
Echt?
Ja.
Nicht schlecht.
Ja. Ja, also ich finde auch, also das Kostbarste ist halt die Zeit. Wenn du dem Spieler die Zeit nimmst, dann bei uns gibt es halt Sachen, du arbeitest dann, weiß ich nicht, zweimal oder dreimal im Fanshop für 3 Stunden, jeweils 3 Stunden oder machst eine Woche Getränkedienst, Beidienst und all so Sachen. Also ich finde so Geldstrafen sind einfach so, okay, der Spieler zahlt das und denkt gar nicht weiter drüber nach. Viele. Es gibt natürlich andere, für die ist jeder Cent, die wollen halt keine Strafe bezahlen. Also wenn ich jetzt überlege, ich möchte auch keine Strafe bezahlen, weil es ist unnötig. Warum soll ich jetzt Geld bezahlen für etwas? Und aber es gibt halt immer wieder Fälle, wo ja, die denken da nicht viel drüber nach. Gerade auch bei uns die etwas jüngeren Spieler, bei denen ist das, die halten das nicht für so wichtig und dann denken die, okay, das war mal so ein bisschen scheiße. Und deswegen finde ich, so eine Aktion ist top. Also und wir machen es ja vor der ganzen Mannschaft und die ganze Mannschaft, du bist ja auch ein bisschen so der Idiot vor der Mannschaft, wenn du da drehen musst. Also du stellst dich da hin und musst dann drehen und die Mannschaft lacht dann über dich, was du dann da machen musst. Und ich glaube, das macht keiner gerne, die sich da hinstellen und da drehen und dann bist du ein bisschen so der Idiot da. Also von daher finde ich, das ist eine gute Sache für uns. Also wir haben da Spaß dran.
Besonders schön finde ich, das Feld Glück gehabt. Das gibt's auch. Glück gehabt. Was hältst du denn von dieser Bevormundung?
Ich halte das nicht für eine Bevormundung. Ich glaube, auch drei Stunden mal im Fanshop ist auch mal so der Besuch im richtigen Leben. Kann auch sehr, sehr weiterhelfen. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Geldstrafen, selbst in vierstelliger Höhe, irgendjemanden wirklich erschüttern. Aber so drei Stündchen im Fanshop, andere Menschen sehen, was dieser Verein sonst so hergibt, außer Gehaltszettel. Ich finde das eine originelle und prima Geschichte.
Fällt mir eine Geschichte aus England ein. Der Trainer von Leeds United zum Beispiel, das hat jetzt nichts mit Strafe in dem Sinne zu tun, aber der hat zum Beispiel Anfang August in der Geschäftsstelle mal nachfragen lassen, was ein Fan bei Leeds United im Durchschnitt arbeiten muss für ein Ticket. Dann haben die ihm gesagt, 3 Stunden. Die ganze Mannschaft genommen hat die in Leeds Müll sammeln geschickt. Und dann mussten die mal 3 Stunden Müll sammeln. Einfach mal zu gucken, was musst du dafür tun, was musst du arbeiten, wie lange musst du arbeiten, um dir dort ein Spiel angucken zu können. Fand ich ganz interessant.
Ich denke, das kannst du nicht in jedem ewig machen, sondern das du musst, denke ich, schon wissen, welche Aktion wofür. Ja. Also es gibt dann ernstere Geschichten da. Also ich glaube nicht, dass man Herrn Aubameyang oder Dembélé hätte mit 3 Stunden Fanshop disziplinieren können in Dortmund. Das sind dann schon andere Dinge und da muss man dann anders verfahren, denke ich mal. Vor allem, weil es ja auch eine Mannschaft kaputt macht. Das hier, also der Spaß, wenn du da selber, du bist der Idiot, aber die anderen haben ihren Spaß, das schadet dem Mannschaftsklima kein bisschen, sondern ich denke im Gegenteil.
Also wenn ich da an früher denke, da gab es ja auch ein paar Ausschreitungen schon mal. Ich glaube, und ich kenne da einige Typen, die hätten den ganzen Tag drehen müssen, wenn sie all das aufarbeiten sollten. Also hat die Zeit noch sich verändert. Heute ist ein Handy auf dem Tisch und früher gab es andere Vergehen, aber ja. Aber man muss auch sagen, wenn eine fünfstellige Summe als Strafe den Spieler völlig am Arsch vorbeigeht, Entschuldigung, verdienen sie vielleicht auch ein bisschen zu viel Geld. Muss man vielleicht auch sagen.
Ich fand immer am schlimmsten, wenn man dann nicht spielen durfte, oder?
Das war eigentlich die schlimmste Strafe. Ja, wenn der Trainer dann gesagt hat, Konsequenz ist nämlich, dass du auf der Bank sitzt oder noch schlimmer auf der Tribüne. Das war eigentlich die schlimmste Strafe, logischerweise. Und bei uns muss man natürlich auch unterteilen. Also man darf das nicht vergleichen. Wenn du Bayern München sprichst, du kennst unsere Geldstrafen, ja, die lagen dann wirklich im 10.000 oder 20.000 damals D-Mark-Bereich. Das waren schon empfindliche Strafen. Also da reden wir nicht über 200 Euro oder 500 Euro, sondern das waren den Summen, die wirklich wehgetan hat. Ich glaube, da muss man auch jeden Verein unterscheiden. Also ich glaube, das, was ihr da macht mit eurem Glücksrad, das funktioniert bei Leipzig. Das wird bei Bayern München natürlich nicht funktionieren. Das kannst du nicht einführen, geht nicht.
Es kommt nochmal, davon, wofür.
Ja.
Wenn er das Mannschaftsklima stört, wenn er im Training nicht mitzieht und wenn er bewusst nicht mitzieht oder den Kollegen gegenüber ein Verhalten an den Tag legt, das wirklich die Hygiene in so einer Mannschaft kaputt macht, das geht dann nicht mit Glücksrad, sondern dann hat man, glaube ich.
Ja, aber dafür haben wir auch dann spezielle Strafen. So, das ist ja nicht so, dass wir das für alles.
Wir reden hier, denke ich mal, wirklich über.
Ach so,
Kelly Zedo, die werden.
Nee, also
es
wir
gibt
haben
noch einen zweiten Strafenkatalog.
Nee, aber wir haben dann auch natürlich hohe Geldbeträge, die gezahlt werden müssen. Also wenn jemand wirklich ein richtig großes Vergehen macht, dann.
Was ist das zum Beispiel?
Ja, also
Handy in der Kabine.
Ich glaube, nee, wenn Handy du irgendjemand in der Öffentlichkeit nicht, diskreditierst oder so, glaube ich.
Wenn jetzt mal, keine Ahnung, sagen wir mal, du kommst unentschuldigt zum Training oder bist nicht da oder, weiß nicht, meldest dich nicht ab. Dann zahlst du auch, dann, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Euro, das ist halt so.
Aber ja gut, wenn ich zum Training kommst, verstehe ich, musst du ja irgendwie melden, oder?
Ja gut, aber es gibt ja manchmal, dass dann vielleicht sich jemand nicht meldet oder keine Ahnung oder weiß ich nicht, unentschuldigt, sagen wir mal unentschuldigt so. Und dann musst du halt auch, da kannst du kein Glücksrad drehen, da bringt sowas nichts. Also wir machen das bei Strafen, wo wirklich so
Handy in der Kabine. Glück gehabt.
Ich find den Begriff Glücksrad finde ich übrigens super. Ne? Ich denke immer an was anderes. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ne? Dieses Quiz oder wie das hieß. Egal, gleich wollen wir über RB Leipzig und über Kevin Campbell im Besonderen sprechen. Hören erstmal, was der Trainer über ihn gesagt hat.
Einfach ein dufter Typ, mit dem man auch richtig Spaß haben kann, der aber inzwischen auch zu einem richtigen Mann geworden ist und auch zu jemand, der auch, mit dem man sich auch richtig ernsthaft über alle möglichen Dinge unterhalten kann. Und deswegen wünsche ich ihm morgen viel Spaß bei der Sendung.
Ja, gleich fragen wir mal, ob du Spaß hast. Na? Oder bisher Spaß gehabt hast. Also, das machen wir und dann reden wir natürlich auch noch über das Spiel, der erste Sieg für RB Leipzig. Hi von Aldo und Band, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Große Erleichterung gestern bei den Leipzigern um unseren Gast Kevin Campbell, der erste Dreier im dritten Bundesligaspiel. Aber es längst noch kein Grund, um rundherum zufrieden zu sein.
Die letzten Sekunden gegen Hannover. Mit Geschick, Glück und Gulagi haben Campbell und Co. die drei Punkte in Leipzig behalten und ihren Zuschauern ordentlich was geboten. Drei Tore gemacht. Ratzfatz ging das wieder einmal. Erst Paulsen und dann zwei Konterattacken im eigenen Stadion. Motto Forsberg auf Werner und rein damit. Spektakel? Ja. Stabilität? Nein. Gegen die 96er setzte es die Gegentore 6 und 7 in dieser noch jungen Saison.
Offensiv waren wir gut, defensiv weniger gut.
Klar ist auch, dass wir in den nächsten Spielen auch mal schauen müssen, dass wir zu Null spielen. Ja,
am Spiel gegen den Ball, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben.
Leipzig oft zu passiv, wie etwa bei Hannovers zweitem Treffer.
Wo wir trotz Überzahl den Gegner spielen lassen und man das Gefühl hat, jeder verlässt sich so ein bisschen auf den anderen.
Einer, auf den definitiv Verlass ist Kevin Campbell. Der ist nicht nur immer mittendrin und haut sich rein, sondern ist auch als wichtiger Standardschütze und Vorlagengeber gefragt. Aber wenn doch dieser Campbell so stark spielt, dieser giftige Abräumer modernster Prägung, dann drängt sich doch die Frage förmlich auf. Warum sind die Leipziger hinten so anfällig?
Also Paul würde wahrscheinlich sagen, weil man so viel presst und hohes Tempo geht, oder? Aber das ist ein Problem, das ich eigentlich letzte Saison auch schon gehabt habe.
Ja, das stimmt. Das hatten wir letzte Saison auch schon. Dass wir erstens zu viele Gegentore bekommen haben allgemein, zweitens bei Standards, das war eine große Schwäche bei uns, dass wirklich bei jedem Standard vom Gegner es brandgefährlich wurde bei uns hinten. Und wir müssen einfach sehen, dass wir haben eine junge Truppe, wir haben eine relativ unerfahrene Truppe noch, weil die Jungs wirklich sehr, sehr jung sind, aber wir müssen lernen, einfach abgezockter zu sein, weil wir führen und dann gehen wir diese Führung so leichtfertig immer wieder weg und dann musst du wieder anrennen. Auch wenn du dann mal, oft gehen wir 1-0 in Rückstand sogar und dann musst du wieder anrennen und das ist einfach brutal schwer und wir müssen einfach lernen, dass wir in solchen Situationen wirklich ein bisschen
auch viel Kraft dann.
Ja, klar, du rennst die ganze Zeit an und hast einen enormen Aufwand. Und wir müssen einfach lernen, dass wir wirklich abgezockter werden, weil wir haben enorm gute Fußballer in der Mannschaft, wirklich brutale Qualität. Aber wir müssen einfach sehen, dass wir wirklich erstens, als allerwichtigstes ist die Defensive. Wir müssen sehen, dass wir mal wieder Spiele zu Null spielen, weil wir kriegen einfach zu viele Gegentore. Weil vorne können wir immer Tore schießen. Wir haben so viel Qualität auf dem Platz, wir schießen immer Tore. Aber wir müssen wirklich sehen, dass wir defensiv einfach als Einheit auf dem Platz wirklich versuchen, besser zu verteidigen.
Das Du hast Standards gerade zum Beispiel angesprochen, letzten Jahr. Habt ihr Raum oder Manndeckung oder eine Mischung? Oder?
Ja, wir haben wirklich alles versucht. Aber
es hat nichts funktioniert, okay, hui.
Ja, ich glaube, wir haben 18 Punkte oder so liegen lassen wegen Standards, wirklich nur wegen Standards. Und wir wären dadurch dann wahrscheinlich Dritter oder Zweiter gewesen. Warte,
viele Mannschaften hat so viele liegen lassen. Also,
ja, natürlich, ja, aber bei uns...
Auch 18. Bei wie viel hast du denn liegen lassen? Wie viel hast du liegen lassen?
20.
Nein,
man müsste direkt so...
Ja, aber bei uns war wirklich extrem viel. Wir haben wirklich in jedem Spiel gefühlt 2 Standard-Gegentore bekommen. Okay.
Aber was mich ein bisschen wundert bei euch, und da würde mich mal interessieren, wie du das als Spieler siehst. Ihr habt einen sehr kleinen Kader, ich glaube 18 Feldspieler.
17.
Ja, also gut, dann habe ich 18 gelesen mit dem Keeper. Habt schon 6 Spiele in der Europa League Qualifikation gemacht und da wurde ja sehr viel auch rotiert. Orban mal auf der Bank, dann spielt Upamecano, der hat letztes Jahr ein starkes Jahr gespielt, aber Schwankungen sind ja, glaube ich, mit 18 Jahren ganz normal. Und was mich so ein bisschen wundert, ich habe immer gelesen, die Spieler, an denen ihr dran wart, Lookman, der hat ja letztes Jahr schon gespielt, der wurde jetzt so teuer, da war ein anderer Spieler, der war zu preistreibend. Dann Rudi, der passt irgendwie nicht ins Raster, weil den kriegt man nicht mehr verkauft, wenn man den für 16 Millionen einkauft. Ich wundere mich so ein bisschen bei der Philosophie. Ihr habt sehr viele talentierte, interessante Spieler, aber wenn der Plan A nicht funktioniert, habe ich das Gefühl, es gibt keinen Plan B, weil mit 18 Spielern bis Weihnachten, mein lieber Mann, also ich weiß nicht, wie das die Mannschaft sieht.
Das stimmt schon, dass wir einen wirklich sehr engen Kader haben, dafür, dass wir in 3 Wettbewerben mitspielen. Aber man muss sich dann noch, glaube ich, immer fragen, wo wollen wir als Verein hin? Also klar, jeder sagt RB Leipzig, die müssen immer oben mitspielen. Aber ich glaube, wir tun uns ganz gut daran, einfach mal bescheiden zu bleiben. Das ist unser 3. Jahr jetzt in der Bundesliga. Wir sind jetzt 2-mal hintereinander international und wir sollten einfach mal, glaube ich, ein bisschen auf dem Boden bleiben. Wir wissen das als Verein. So vermittelt uns das der Trainer und wir Spieler wissen das auch. Aber natürlich kommt dann von aus, ja, RB Leipzig, die müssen dann, klar, sehr viel Geld, die müssen immer oben mitspielen. Aber
Ralf Rangnick ist ja selber auch ein Treiber, der will ja diese Ziele.
Wir wollen ja selber alle. Wir wollen alle international spielen, wir wollen Champions League spielen, wir wollen Europa League spielen. Das ist es ja nicht. Aber diese Philosophie, die RB hat, und deswegen bin ich auch dahin gewechselt, ich bin absolut überzeugt davon. Das ist eine Philosophie, wo du wirklich auf junge Spieler baust. Ich kenne das selber noch, wo ich Profi geworden bin, bei Leverkusen damals. Ich war 19 Jahre alt. Ich war brutal jung und ich hatte so enorm viel Qualität vor mir auf den Positionen. Hab auch nie richtig so die Chance dann bekommen, mal zu spielen, weil du einfach solche Namen vor dir hast. Aber jetzt bei Leipzig ist es einfach so, du hast enorm junge Spieler, aber die bekommen halt die Chance zu spielen. Die werden, klar, wir haben jetzt, glaube ich, 7 Franzosen in der Mannschaft. Dann kann man sagen, ja, okay, wie ist das deutschsprachige Verhältnis untereinander?
Alle wo
Fußball. Ja, aber auf dem Fußballplatz verstehen sich Fußballer und
automatisch. Aber Kevin, das ist doch genau das, was ich meine. Wenn du jetzt die 2 Spieler nicht bekommst für 15 oder 20 Millionen, wo ist dann vielleicht der Plan B, dass ich sage, okay, die
Aber wir Spieler, haben ja einen Plan B, wir haben ja schon für den Winter.
Aber er ist natürlich
schon,
nicht in der Rolle.
Für den Winter habt ihr aber bis dahin habt ihr natürlich
ein Programm. Ja, klar, das stimmt. Ja, wir haben ein enormes Programm.
Es ist natürlich nicht seine Aufgabe, das zu beantworten.
Nein, aber deshalb wollte ich ja nur mal wissen, wie das
in der Mannschaft... Meine Mannschaft gut, als Funktionär ganz gut geantwortet fand.
Ja, würde ich auch sagen.
Also da kann er nach seiner Karriere
auf jeden Botschafter werden.
Lass uns noch mal... Wir haben ja gerade die Defensive angesprochen. Lass uns noch mal den Ausgleich anschauen. Kevin, da kannst du mal vielleicht... selbst erklären, wo ihr euch verbessern müsst. Ne? Hannover hat übrigens 62% Spielanteile. Gut, das ist ein individueller Fehler am Schluss. Ne? Aber vorher?
Klar, am Ende musst du sagen, wir müssen den Ball einfach rausschießen, klären. Weil.
Aber, hier
aber das ist genau so ein Beispiel.
Ja.
Gut, so ein Zweikampf, er versucht alles, kann mal verloren gehen. Aber den Ball, dann musst du klären. Und das sind halt solche Sachen, die uns zu oft passieren. So vielleicht dieses kleine Quäntchen noch mehr Entschlossenheit. So wirklich entweder den Ball wirklich wegzuklären oder ja, ich weiß nicht. Aber man sieht's halt. Und wir kassieren einfach zu einfach Gegentore. Und egal gegen welchen Gegner wir spielen, es ist im Moment so, dass wir wirklich Probleme haben, unser eigenes Tor zu verteidigen. Und da müssen wir einfach, wie ich gesagt habe, einen großen Schritt zulegen, weil das brauchst du in der Bundesliga. Man sieht, dass die vermeintlich kleineren Mannschaften immer mehr zulegen und da ist kein Spiel mehr einfach. Jedes Spiel ist eine harte Probe, auch das Spiel gegen Hannover. Hannover hat ein überragendes Spiel gestern gemacht, finde ich. Also, aber uns war schon, wir haben das bewusst so gemacht, dass wir weniger Ballbesitz wollten. Wir haben gesagt, wir lauern auf unsere Chance, auf die Konter. Und haben wirklich dadurch auch 3 Tore gemacht. Also genauso wie wir es vorher gesagt haben, haben wir 3 Tore geschossen. Also deswegen, das Wichtigste war gestern für uns einfach mal mit einem Sieg unseren ersten Heimsieg zu holen. Also das war das Wichtigste. Und deswegen, ja, müssen wir gucken.
Ist dir jetzt auch völlig egal, ob wir jetzt Gegentore zeigen oder nicht. Ja? Habe ich recht?
Ist mir auch wirklich egal. Wenn wir jetzt verloren hätten, dann würde ich wahrscheinlich...
Aber grundsätzlich finde ich das schon, also echt eine Zahl. Was hast du gerade gesagt? 62% oder 64% Ballbesitz für Hannover, eine Mannschaft, die
auswärts
zwischen Mittelklasse und Abstiegskampf. Und ihr habt ja auch die Ziele, klar, das ist eure Philosophie, aber für ein Heimspiel, weil wir auch darüber gesprochen haben, was so die DNA ist für die Zuschauer, finde ich schon extrem wenig, oder? Ist das bei anderen Heimspielen auch immer so?
Ja, aber das Problem ist, dass wir uns oft ergötzen an diesem Ballbesitz. Wir haben Ballbesitz und kommen nicht nach vorne. Und so wie gestern, wenn man die 3 Tore anschaut, wir haben jedes Mal das Tor geschossen durch einen Ballgewinn, zum Beispiel im Mittelfeld, und durch totales vertikales Spiel nach vorne. Mit dem Ballgewinn, erster Pass nach vorne in die Lücke. Und das war genau unser Plan. Wir haben gesagt, okay, lassen wir Hannover, die wollen spielen. Wir wussten, dass sie spielen wollen. Lassen wir denen den Ballbesitz. Und wir machen das, was uns stark macht, dieses Pressing. Und wir haben dieses Pressing gemacht. Und
aber da kommt das 2-1, ja?
Ja, auch bei dem 3-1.
Gutes Beispiel.
War es genauso, dasselbe. Wir haben den Ball gewonnen im Mittelfeld. Und ja, haben blitzschnell umgeschaltet. Und dafür haben wir, Timo Werner ist prädestiniert dafür. Ist ein blitzschneller Spieler, den musst du schicken in die Lücke. Und sieht man ja, dann wird der Brand gefährlich. Und was bringt uns das, wenn wir 80% Ballbesitz haben und nicht zu Toren kommen?
Ich habe nur einfach, wenn du ins Stadion gehst, ja, klar, nach Leipzig, ne, dann willst du natürlich vielleicht auch eine aktive Mannschaft
haben. Mit jedem, den ich gestern gesprochen habe, die haben wirklich, auch die Zuschauer haben gesehen, dass wir diesen absoluten Willen hatten, dieses Spiel einfach zu gewinnen. Und wir haben wirklich, wir wussten...
Spricht euch auch keiner ab. Also nein.
Uns war schon bewusst, dass wir ein bisschen Druck auf uns haben. Weil wir haben die ersten beiden Spiele 1 Punkt geholt. Das ist zu wenig für unsere Ansprüche. Und wir haben gesagt, wir wollen dieses Spiel heute unbedingt gewinnen. Und es ist auch ganz egal wie. Wir haben das Spiel gewonnen und wir haben uns danach in der Kabine gefreut, wirklich wie kleine Kinder. Weil es einfach extrem wichtig war, auch für dieses Mannschaftsgefüge, mal wieder so ein positives Erlebnis zu haben. Und deswegen bin ich froh.
Das war doch auch die Grundidee als nach dem Aufstieg von Rangnick, dieses System. Also das war ja einer der Ersten, der dieses, lass denen mal den Ball und sie werden schon ihren Fehler machen und dann holen wir es wieder. Dortmund, Klopp und Rangnick. Und ich hatte so das Gefühl letztes Jahr so mit Hasenhüttl, der gesagt hat, wir brauchen auch mal einen Plan B. Das heißt, lass uns auch mal etwas anderes machen als immer nur das, weil das vielleicht auch eine Menge Kraft kostet. Das frage ich mich, wie diese Art Fußball mit einem kleinen Kader und auch mit Dreifachbelastung, wie das dann funktioniert auf lange Sicht. Also immer nur anrennen und so pressen, das kostet ja auch Kraft. Ich hatte das Gefühl, Hasenhüttl ist da an eine Grenze gestoßen und hat ja eigentlich auch irgendwann mal gesagt, dass wir sollten mal wieder unsere DNA finden. Jetzt ist es wieder Leipziger, reinrassiger RB-Fußball.
Gucken wir mal aufs 3-1 noch. Ja? Ja. Kannst du vielleicht auch noch mal genau erklären? Spielst du eine nicht unwesentliche Rolle?
Ja, ich sehe halt im Blickwinkel, dass Emil tief geht und das wollten wir machen. Tiefgang, Ball durchstecken.
Ich hätte nur Pausen gesehen da unten, weißt du? Ich hätte da eigentlich gar nicht hingespielt, war aber genau.
Aber wunderbar. Genau so wollten wir das machen und deswegen haben wir uns auch extrem wirklich danach gefreut, weil wir das wirklich so trainiert haben, dass wir nach Ballgewinn sofort Blick in die Tiefe durchstecken und dann blitzschnell reagieren. Und das ist perfekt gewesen.
Aber du hättest den Paulsen gesehen. Du warst ja auch Innenverteidiger. Das ist ein großer Unterschied.
Ja, warum hast du so? Warum hast du geschmunzelt?
Nee, alles okay. Das ist heute ist schwierig zu sagen. Ballbesitz, nicht Ballbesitz. Was
ist besser?
Was ist besser? Und die haben sie die schnelleren Leute und dadurch. Die schönste Fußball ist immer die erfolgreichste Fußball und die waren sehr erfolgreich und dadurch...
Aber wenn ihr gegen sie spielt, tappt ihr auch in diese Falle, dass sie euch den Ball lassen? Ich
gebe mir keinen Raum.
Das werden wir schön überprüfen.
Nein, aber wenn sie dir den Ball zuschustern, willst du ihn wirklich dann haben oder sagst du, nee, macht ihr mal, macht ihr mal. Jeder, der Erfolg hatte gegen Latvia, hat immer das Gefühl, hat gesagt, nein, wir nehmen den Ball nicht. Macht ihr, und da seid ihr in eure Probleme geraten. Gestern das Gefühl, Hannover mit dem neuen Selbstbewusstsein ist ein bisschen in die Falle getappt.
Lass uns kurz drüber nachdenken. Wir sind sofort wieder da. So, einmal durchschnaufen, dann sind wir wieder. Ich glaube, du bist ja der teuerste Einkauf, ne, von RB Leipzig, kann das sein?
Ja,
ich glaube schon. Und mit der Älteste, haben wir eben schon gesagt. Ja. Was ist denn deine Rolle?
Wie würdest du sie definieren? Es ist mein zweites Jahr jetzt. Ich bin jetzt die Woche mit Diego Demmer halt zum zweiten Kapitän gewählt worden von der Mannschaft. Und das bedeutet mir schon viel. Also wenn die Mannschaft dich dann wählt, obwohl du gerade mal ein Jahr da bist, dann merkst du schon, dass du halt eine Führungsperson sein musst auf dem Platz und neben dem Platz. Und das versuche ich einfach. Wir haben sehr viele junge Spieler, wie ich schon gesagt habe, und die brauchen einfach auch, glaube ich, ein bisschen Hilfe. Ich kenne das ja selber, wo ich jung war. Mich hat es am meisten gefreut, wenn mir jemand Tipps gegeben hat, wenn mich jemand aufgebaut hat. Und das versuche ich einfach weiterzugeben. Ich habe mittlerweile nicht die ganz große Erfahrung, aber ein bisschen Erfahrung habe ich mittlerweile, und ja, das versuche ich einfach mit einzubringen. Ich versuche immer mein Bestes zu geben für die Mannschaft, und mehr kannst du im Endeffekt nicht machen. Ich versuche, wie gesagt, ein Vorbild auf und neben dem Platz zu sein, und versuche mein Bestes.
Gut, dann schauen wir mal. Was du zumindest auf dem Platz gestern geleistet hast.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
So, jetzt haben wir noch ein paar Zahlen zu Kevin Campbell. Kannst du dir direkt hier noch mit abholen? Also klar ist, dass Kevin wirklich die Verantwortung im Mittelfeld übernimmt, gerade nach dem Abgang von Naby Keita. Jetzt ist er eben auch Vizekapitän. Und auffällig ist, wie agil er ist und wie viel er läuft. Gestern wieder 11,7 Kilometer, war am zweithäufigsten am Ball. Und was ich eine richtig starke Quote finde, ist, er hat 91% seiner Bälle an den Mitspieler gebracht und hat er dann auch wunderbar dieses 3:1 eingeleitet, hat vorhin ja gesagt, das muss dann alles schnell gehen auf Forsberg, auf Werner, und das war wunderschön. Zur Belohnung gab es eben den ersten Saisonsieg, und den durfte er dann auch mal mit seinem jungen Sohnemann feiern auf dem Platz. Der durfte nämlich gestern zum ersten Mal mitkommen. Da haben wir ein schönes Bild auf Instagram gefunden, also da wieder Handys erlaubt. Der kleine Mann mit dabei auf dem Arm, und ja, dann kommt der Auftakt in die Europa League am Donnerstag, und da geht's gegen den Ex-Club RB Salzburg. Das könnte auch eine sehr interessante Konstellation werden.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Also mit dem Laufen hast du keine Probleme, das merkt man ja. Also wenn man so viele Kilometer da abreißt. Die Sechserrolle, wie würdest du die, oder wie interpretierst du die?
Ich glaube, dass sie sehr anspruchsvoll ist, diese Sechserposition. Ich habe lange Zeit in Salzburg, wo wir in 4-2-2-2 gespielt haben, eher auf der Zehnerposition halb rechts gespielt. Bin dann quasi immer mehr mit der Zeit so auf die Sechserposition gerückt. Und für mich ist das einfach meine ideale Position, weil ich versuche, mich im Spielaufbau hinten mir den Ball zu holen und quasi den Ball unsere Zehner oder Stürmer perfekt in Position zu bringen. Das ist, glaube ich, meine größte Stärke, die ich habe. Und ja, aber es ist schon extrem anspruchsvoll. Du musst nach vorne, musst du was machen, du musst nach hinten was machen, links, rechts, du musst überall auf dem Platz sein. Also es ist schon eine Position, die dir wirklich alles abverlangt und die wirklich, glaube ich, mit zu den wichtigsten auf dem Platz gehört.
Stefan, hat sich das verändert aus deiner Sicht? Ich erinnere mich, wir reden natürlich wieder von früher, aber du hast mehr, würdest du sagen, Achter, Zehner, je nachdem, ne?
Ja,
Sechser war dann eher
4-2-3-1 haben wir gespielt.
Genau.
Jeremy ist damals an meiner Seite, der eher den defensiveren Part hatte, ich eher den offensiveren, aber erst in der Vorwärtsbewegung. Also so war das dann früher. Aber man braucht eine hohe Spielintelligenz. Man gibt ein Stück weit den Rhythmus vor. Ja, was will ich spielen? Will ich den langen Ball spielen? Gehe auf den zweiten oder will ich spielerisch versuchen? Oder trete ich auch einfach mal auf den Ball und lass den Gegner laufen? Ballbesitz heißt ja auch nichts anderes, als den Gegner müde zu machen. Also verändert hat sich da nicht viel. Aber der Sechser, ob es jetzt einer ist oder es sind zwei, haben natürlich eine extrem hohe Bedeutung in jedem Spiel. Ja, du bist verantwortlich für den Aufbau im Endeffekt des Spiels.
bist quasi ein Fixpunkt. Ne? Also du verbindest ja quasi die Viererkette und dann das Mittelfeld und so. Das hast du ja auch gegen Frankreich gesehen im ersten Spiel nach der WM.
Ja.
Wie wichtig die Position
ist. Neben dir ist jetzt auch noch ein ehemaliger Sechser, ne?
Ja, und wie hat sich die Rolle verändert? Schadet nicht, wenn du noch coachen kannst, ja? Du bist diejenige, wenn die
Mannschaft. Also, ich muss sprechen ein bisschen?
Ja, wenn du sprechen kannst und die richtige Befehl geben kannst, weil das ist Befehl in diesem Moment für die Kollegen, wenn die Mannschaft zu lang oder zu breit gegen die Ball mit war, da siehst du alles ab und du siehst sogar mehr wie die Trainer draußen. Das ist so. Und dadurch die sechste Position sehr wichtig für deine Mannschaft.
Haben wir richtig gute Sechser in der Liga?
Wie ich oder?
Wir alle.
Wir alle.
In der Bundesliga?
Ich glaube schon. Also jede Mannschaft, wenn du das guckst, fragst du, ne? Ich glaube, die haben schon gute Sechser. Ja.
Aber du fragst ja wahrscheinlich wegen Nationalmannschaft zum Beispiel, ne?
Nationalmannschaft. Ich frage jetzt auch deutsche Fragen. Aber
ja, also weil Kimmich, so fragst du. Kimmich sagt ja jetzt, das ist seine Lieblingsposition und er möchte das ja auch gerne spielen. Wie hat der Bundestrainer gesagt, ihm fast um den Hals gefallen, als er ihm das eröffnet hat. Aber spielt halt im Verein auf Rechtsverteidiger. Wobei ich jetzt, das können vielleicht die Profis oder die es selbst gespielt haben, ist es ein Problem, wenn ich im Verein immer rechter Verteidiger spiele und dann in der Nationalmannschaft auf der Sechs?
Also ich glaube schon, da hast du eine ganz andere Sicht.
Glaube
als Sechser musst du sogar hinter dein Auge haben, als Schulterblick. Ständig guckst du einen Top-Sechser, machst deine Kamera auf das Gesicht, macht nichts anderes, nur schaut, ja. Wenn der Ball kommt, muss er wissen, schon während des Passweg in dieser kleinen Zeit, muss er wissen, wo leite ich das Spiel weiter, oder? Ja. Wie Stefan gesagt hat, abkippen, nochmal zurück, Neuaufbau, weil habe ich nicht die Lösung. Wenn du das nimmst und guckst, das war's, das ist gut für die Gegner, dann bist du nicht mehr die Herr. Hast du Ballbesitz, aber die stellen, die stehen und die lenken sie dich. Und dadurch bist du nicht mehr die Herr. Sechser ist eine enorm wichtige Aufgabe und da musst du da spielen, wo du dir da gehörst.
Grundsätzlich sollte es so sein, die Position, die du im Verein bekleidest, solltest du auch in der Nationalmannschaft spielen, weil du wirst ja so beobachtet, du wirst so in den Kader berufen und musst eigentlich auch die Position spielen. Also alles andere, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, macht keinen Sinn. Wir können jetzt über Lahm reden, Bayern München, rechter Verteidiger gewesen, mal ins Mittelfeld. Aber es war ja nur eine Zeit aufgrund der Verletzungen, die die Bayern hatten, ne? Aber ansonsten...
Wurde auch lange Zeit links zum Beispiel auch gespielt, ne? Lahm.
Aber gut, ich glaube, links und rechts verteidigen, aber wenn Paul sagt...
im Zentrum, du musst wirklich überall Augen haben. Ja,
das ist schon anspruchsvoll.
Ja, das ist...
Aber Stefan, was sagst du denn dazu, dass zum Beispiel Rudi, der war bei der WM die halbe Stunde gegen Schweden eigentlich für mich fast der beste Mann und wird jetzt mit dem Argument nicht eingeladen, ja, du sollst dich erstmal auf Schalke finden, gerade das erste Aufeinandertreffen nach so einem
Desaster. Lass uns nicht die WM nochmal aufarbeiten.
Nein, aber weil wir gerade gesagt haben, da haben wir gute Sechser. Ich wundere mich halt, dass Rudi jetzt nicht im Kader war.
Ich glaube, perspektivisch ist er dann auch wieder eine Option. Ich glaube, dass das jetzt erstmal für dieses eine Spiel mit Kimmich eine gute Option war und dass er die bewusst so gewählt hat und so. Und genauso wie Stefan gerade gesagt hat und Paul, wenn du das im Verein nicht spielst, ich glaube, beim nächsten Spiel könnte dann Rudi auch wieder eine Alternative werden.
Wir gucken mal, wie Rudi gestern drauf war. Ja.
Schlecht.
Gladbach. Schlecht, sagst du jetzt schon?
Ja, fand ich.
Ja gut, auf jeden Fall der Fehlstart von Schalke, jo.
Nicht so gut.
Ist perfekt. Null Punkte. Das beim Vizemeister. Was die Gründe sind, alles gleich bei uns. Vorher nochmal die Chance wieder auf 100.000 Euro. Viel Glück wünsche ich Ihnen. Oh, Hagel von Adel und Bent. Wir sind zurück live aus dem Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Ruth hat viele Stimmen im Netz gefunden.
Nee, ich wollte kurz was anderes einwerfen.
Ach, nee.
Ihr lasst nämlich das Phrasenschwein heute ziemlich verhungern, aber zum Glück haben wir die Jungs und Mädels in der Hertha Social Media Abteilung, die uns darauf hingewiesen haben, dass Paul Dardai zahlen muss. Der schönste Fußball ist immer der erfolgreichste. Da muss ich natürlich jetzt zur Kasse beten. Hat er aber. Steht noch mit dabei. Also Grüße nach Berlin. Schön, dass sich auch die Hertha Social Media Abteilung da immer schön am Doppelpass beteiligt hat, immer schon fleißig mitgetwittert und geschrieben. Jetzt haben wir das Problem behoben.
Ist das dein Monatsgehalt, was wir da sehen? Ja,
die Jugendtrainer, weiß ich.
Das ist das Monatsgehalt von Paul Dardai, haben wir da gerade gesehen.
Aber guck mal jetzt, ich wollte aushelfen und dann bin ich bestraft.
Furchtbar, ne?
Oder? Ja. Ist okay.
Gut. Also nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel hatte der Schalker Trainer die entstandene Drucksituation als richtig geil beschrieben. Gestern nach der dritten Niederlage hat sich das wohl erledigt mit diesem geilen Gefühl.
Ein geiles Tor. Das immerhin haben sie geschossen, die Schalker. Allerdings viel zu spät, um noch etwas mitzunehmen aus Mönchengladbach. Viel zu früh aus Schalker Sicht hingegen das 0:1 nach gut 2 Minuten. Trainer Tedesco versuchte, seine Mannschaft aufzuwecken. Aber der wachste Typ auf dem Platz war eindeutig Jan Sommer. Dass Schalke 04 nur wegen des Gladbacher Torhüters verloren hat, ist trotzdem zu kurz gegriffen. Irgendetwas, was in der vergangenen, so erfolgreichen Saison noch stimmte, funktioniert jetzt nicht mehr. Vor allem die Abwehr wirkt wenig zupackend. Schon wieder 2 Gegentore. An verfehlter Einkaufspolitik, an falscher Taktik oder mangelndem Engagement scheint es nicht zu liegen. Das macht die Ursachenforschung für den kämpferischen Schalker Trainer natürlich nicht leichter. Klar ist nur, diese neue Situation nach der 3. Niederlage im 3. Bundesligaspiel, das ist gar nicht geil für Tedesco.
Schon mal eine erste Erklärung dafür?
Ja, also bezogen auf das Spiel gestern. Okay. Sie haben mit vielen langen Bällen zum Teil agiert. Sie haben wenig Kreativität im Mittelfeld beziehungsweise in der Offensive. Die Stürmer hängen in der Luft, haben wenig Ballkontakte. Also sie tun sich enorm schwer. Die Abwehr, ja, die immer fest stand, ist am Wackeln. Und sie haben gestern verdient verloren, überhaupt keine Frage. Das ist zu wenig, glaube ich, wenn du Zweiter geworden bist, wie auch immer, war ja auch nicht überragend, die Leistung im letzten Jahr, hat man natürlich andere Ansprüche. Mit der Situation müssen sie jetzt klarkommen. Ja, und wenn Tedesco jetzt gestern nach der Niederlage dann sagt, ich bin stolz auf das Team, weiß ich nicht, 3 Spiele, 0 Punkte, ob man da stolz sein kann. Mhm.
Ja, Thomas,
leg los, Alfred.
Ja, erstmal fällt mir auf, dass du auf einem blauen Stuhl als einziger sitzt. Ist das ein spätes Bekenntnis jetzt? Oder?
Willst du Zeit gewinnen oder was?
Nein. Das ist Königblau.
Ich glaube, was ich vorhin schon mal gesagt habe.
Härterfarben sind das auch
teilweise. Die Schalke haben halt doch wichtige Spieler verloren. Sie hatten im Mittelfeld mit Goretzka und Meier 2 sehr wichtige Spieler. Gestern hatten sie zwar einen Doppel-6, aber hatten dafür keine 10. Das macht sich, glaube ich, bemerkbar. Also die
aber 3 Stürmer, ne?
Oh, 3 Stürmer, ja. Aber wurden nicht in Szene gesetzt so richtig. Tedesco ist sicherlich auch die tragende und wichtige Person. Ein Jahr sehr gut. Man muss abwarten. Wir neigen immer dazu, auch wir Journalisten, jemanden nach einem Jahr oder nach einigen Erfolgen schon wieder sehr hoch zu jubeln. 2 Dinge geben mir zu denken. Das eine, was Effe gerade gesagt hat, ich habe nicht verstanden, wie er gestern gesagt hat, sie hätten toll gespielt und er sei stolz auf die Mannschaft. Das kann vielleicht Krisenbewältigung sein. Was mich aber noch mehr zu denken war, wie Paul Dardai letzte Woche den Tedesco auseinandergenommen hat, taktisch. Und zwar mit einer wirklich einfachen Sache. Er hat einfach Rudi in Manndeckung genommen. Rudi lief dann zum Spielfeld ran und klagte, Trainer, die nehmen mich in Manndeckung. Und das zeigt mir, dass die Mannschaft vielleicht nicht variabel genug eingestellt ist, um die Erfolge vom letzten Jahr noch mal zu wiederholen.
Hat Alfred das richtig beobachtet mit der Manndeckung?
Ja.
Was war einfach gegen Schalke? Du hast ja gesagt, er lasst nicht zu im Moment. Einfach,
aber da hast du tausende Sachen da, die Scout, die Analyse und so weiter. Dann hast du gewusst, die haben sie Probleme, Bälle nach vorne zu transportieren. Genau. Haben sie Rudi geholt, riesen Erwartung. Dann erstmal, wahrscheinlich haben sie ein System gehabt gegen uns, die beobachten sie auch uns. Und dann werden wir etwas eine Überraschung zeigen, damit die Heimspiele sind schon am Anfang an gestört. Die haben sie nicht gut reagiert und dann haben sie diesen Moment für diesen Tag, für diese Tagesform haben das ausgenutzt und ein schönes Auswärtsspiel entwickelt.
Schauen wir mal auf das 1:0 für Gladbach. Eigentlich die Stärke, Stefan, von Schalke war letztes Jahr. Ne? Also 2 kopfballstarke Innenverteidiger, jetzt mit Sané noch neben Naldo.
Genau, und in dieser Situation, bei der Standardsituation, sehen wir ja gleich, dass die Schalker eben im Raum verteidigen.
Guck mal, alle Schalker, genau, alle 10 Feldspieler?
Genau, ja, nicht Mann gegen Mann, nicht eine klare Zuordnung, du nimmst den, sondern wirklich im Raum. Und dann passieren solche Gegentore. Also auch das, was im letzten Jahr gut geklappt hat, klappt in dieser Saison, stand jetzt noch nicht.
Und dann hat man, glaube ich, auch gedacht,
genau, was Stefan sagt. Naja, wir waren letztes Jahr schon so abwehrstark. Jetzt kommt Sané, der ist auch ein Turm hinten drin. Der kommt noch dazu. Aber hier, das ist ja völlig kurios. Also Ginter, der sich hinten so ein bisschen wegschleicht. Dann ist keiner am Pfosten. Fährmann sieht da für mich jetzt auch nicht gerade so richtig gut aus. Und das sind insgesamt so, glaube ich, die Aufgaben, die Schalke hat. Sie haben ein Jahr lang ganz hervorragend defensiv gestanden. Nach vorne hat eigentlich alles funktioniert, was sie gemacht haben. Und dann kommt diese Erwartungshaltung dazu. So, du bist Vizemeister, du spielst Champions League. Jetzt müssen wir auch ein bisschen attraktiver nach vorne spielen. Und das ist sicherlich der schwierigste Schritt für Tedesco, aber auch für die Mannschaft.
Also ich finde in der Szene so, diese Raumdeckung bei Standardsituationen, Kevin, haben wir auch eben bei euch drüber gesprochen, man sieht, die 5 Gladbacher laufen rein und die, sag mal, 8 Schalker stehen. Hast du doch schon mal einen grundsätzlichen Nachteil, oder? Wenn du mit Tempo rein...
Ja schon, du hast halt wenig Anlauf zum Ball, du kannst nicht richtig...
Ja, und läufst rückwärts eventuell noch?
Ja, das stimmt schon.
Aber warum mache ich das dann?
Ja, man kann über beide Sachen diskutieren, ob Raum oder Manndeckung. Also
Oder gemischt.
Oder
gut, du hast ja gesagt, alles probiert, es funktioniert nicht. Okay, was spielst du denn? Oder was lässt du spielen?
Gemischt. Ja, gibt Spieler, die Raum stehen und gibt Spieler, die Manndeckung haben.
Ja, gut, dann gucken wir das
mal. Aber sei ehrlich, ja. Wenn die Bar richtig kommt und der Stürmer richtig hoch springt, kannst du nicht verteidigen. Sag ich warum. Weil der Stürmer spekuliert, springt schon früher, geht da rein. Wenn die Bar kommt, du darfst nicht spekulieren als Abwehrspieler. In diesem Moment, ja, wenn du würdest du spekulieren, kurz, dann kommt die Bälle nachher die lange, dann ist drin.
Aber
die Stürmer, wenn die Bar, diejenige, die Bar, ja, die Schützer, wenn das richtig macht, und dann ein Madlung oder Brooks, früher Madlung, jetzt ein Brooks, wenn er reinfliegt, wer kann das verteidigen?
Aber du weißt doch noch, Jolly Sverson, den kennst du doch noch, ja. Ne? Unseren Freund, ne?
Ja.
Weißt du, was der gemacht hat?
Heute wieder alles Elfmeter, ja, Videoanalyse.
Ja, der hat gar nicht zum Ball geguckt, der hat nur dich angeguckt, hat gewartet, bis der Ball kam, hat sich auf dich geschmissen. Dann konntest du natürlich runter. Nicht hoch. Ja, und es gab immer Freischuss für ihn. Siehst du, es geht schon. Also 2-0. Auf geht's.
Machen wir weiter. Warte. Vielleicht nur noch, weil Ginter, der kommt ja, du hast recht, wenn du mit richtigem Tempo kommst, aber der läuft ja sogar seitlich
auch
weg.
Das war kein Tempo. Ja. So, 2-0. Stefan, was nach dem Einwurf?
Nach dem Einwurf, ja, ein Ballkontakt. Ja. Wendt geht da durch. Schlechtes Zweikampfverhalten hier von Rudi. Ja, also hört eigentlich auf, den Zweikampf zu führen. Deswegen kommt es zur Flanke. Und jetzt sehen wir drinnen im Zentrum Überzahl Schalke. Total falsch gestaffelt. Das darf natürlich nicht passieren. Ja, du verteidest 4-2. Und jetzt lass mal weiterlaufen. Dann sehen wir nämlich, dass es schon ein bisschen Glück war, weil Player den Ball eigentlich kontrollieren will für sich. Der fällt aber vor die Füße von Hermann und der direkt abzieht. Also das ist grundsätzlich ein schlechtes Verhalten, aber das fängt hier an. Ja? Also wenn ich den Zweikampf da richtig führe, dann gehe ich auch in den Zweikampf rein und will den Ball. Rudi lässt laufen und dann passiert im Zentrum genau das.
Also sehen wir es nochmal.
Aber ich muss sagen, ich habe mich gefreut für die Gladbacher.
Als alter Gladbacher.
Entschuldigung. So.
Das ist natürlich für Schalke eine prekäre Situation jetzt. Sie haben jetzt ein Champions-League-Spiel am Dienstag, spielen kommende Woche
gegen die Bayern,
zu Hause gegen Bayern. Das hat man auch noch nicht gewonnen.
Mhm.
Und dann geht es nach Freiburg. Auch da muss man ja sagen, schwieriges Spiel. Also da ist die vorletzte Saison mit Breitenreiter, der mit 5 Niederlagen gestartet ist, am Ende enttäuschender Zehnter wurde, deutet sich gerade wieder an, wenn es so weitergeht.
Aber das ist das Normalste von der Welt. Sie sind letztes Jahr überwert Zweiter geworden und vieles ist von alleine gelaufen. Und dann, wir alle sagen, ein neuer Wundertrainer ist da, wieder einer von den Jungen, Tedesco, das macht das ist ja irre, der war 3 Spiele nur wo, sonst irgendwo in der Provinz und jetzt plötzlich geht alles von alleine. Jetzt hat er die Situation und alle hören jetzt genauer hin. Also sehr oft, finde ich, sollte er nicht sagen, ich bin stolz auf meine Mannschaft nach dieser Bilanz. Jetzt muss er lernen und zeigen, dass er auch mit einer Krisensituation umgehen kann. Das muss doch jeder Trainer. Es kann doch nicht sein, dass das alles so geht. Und dann erst bist du erwachsen als Trainer.
Dann lassen wir den Trainer mal zu Wort kommen.
Jetzt wird der eine oder andere sicher auch das Wort Krise mal in den Mund nehmen, vielleicht auch eher von außerhalb. Wie nennen Sie das im Moment?
Wir nennen es einfach schlechte Ergebnisse. Zu Beginn auch schlechte Leistungen und jetzt auf dem Weg wieder in die richtige Richtung uns zu katapultieren.
Die Spieler hören das auch.
Ja, davon habe ich gestern nichts gesehen, die richtige Richtung, ehrlich gesagt.
Ja, was denkst du, wenn du das
Ja, ich habe kein, Marcel Reif sagt es ja, die Spieler haben keinen Druck dadurch und ich habe auch keinen Vorwärts, also keine Entwicklung nach vorne gestern gesehen.
Nein, null Kreativität.
Sag ich,
das ist das ganz Entscheidende nach der Kreativität. Du hast kein Tempo. Ja. Wenn ich mit drei Stürmern spiele, dann musst du Tempo dahinter haben.
Aber Sie haben doch letztes Jahr auch nicht kreativ gespielt.
Nee, haben sie auch
destruktiv.
Aber das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen, auf den alle gewartet haben. Also du bist Zweiter, du investierst, du verlierst zwar Spieler, aber die nicht nur für ein Apfel und ein Ei, sondern der nächste Schritt wäre jetzt gewesen und da ist natürlich auch der Trainer gefragt. Er hat mit Manager Heidel hat er die Ideen und er muss ein Konzept präsentieren und im Moment siehst du davon nichts, du siehst spielerisch davon nichts und die Ergebnisse sind auch nicht. Das war ja nicht nur Pech gestern.
Nein.
Das ist ja das Problem.
Das wird
ja mal einen schlechten Lauf haben, weil was weiß ich, Himmel und Hölle zusammenfallen, aber das ist ja nicht nur der Lauf.
Das wäre der nächste Schritt gewesen, also weil Sie haben ja im letzten Jahr von Ihrer unheimlichen Stabilität gelebt und der nächste Schritt wäre ja gewesen, sich mehr Gedanken über die Offensive zu machen. Und ich finde, Sie haben mit Rudi einen guten Transfer gemacht, aber du siehst ihn halt auch gestern an, hat Probleme, diese Bälle dann nach vorne durchzustechen.
Also vielleicht auch ein bisschen viel Erwartungshaltung nur in ein.
Das merkst du ja auch, weil wenn du überlegst, dass du bei der WM im zweiten Spiel gegen Schweden macht der eigentlich die ersten 30 Minuten ein richtig gutes Spiel. Und das erwartest du natürlich auch jetzt, wenn du den bei Schalke siehst und so. Und das ist ja auch einer, der immer Lösungen hat. Das ist, was Kevin Campbell gerade vorhin auch beschrieben hat, auf der Position. Und die hat er halt einfach zurzeit nicht und gestern auch nicht.
Aber wenn Rudi die einzige Idee ist, dann stellst du halt einen Kollegen dahin, der ihm diese Idee den Spaß
macht. Was muss er jetzt machen? Was muss er ändern? Was kann er ändern?
Er hat gestern ja erstmal versucht, wieder auf die Taktik vom letzten Jahr eigentlich zurückzugreifen, indem er defensiv spielt. Aber wenn du dann natürlich schon, glaube ich, nach 2 Minuten so einen Gegentreffer drin hast, das kommt ja dann auch noch jetzt dazu, dann wird das natürlich schwierig. Also erst wollte er offensiver spielen, jetzt hat er gestern ein bisschen zurückgerudert. Ist auch schief gegangen.
Ich fand noch ein Bild.
Was schon erstaunlich ist, ich meine, Heiko Herrlich ist ja in so einer selben Situation. Ja, 3 Spiele, 0 Punkte. Und er wurde vor 14 Tagen schon angeschossen. Das ist hier jetzt noch nicht der Fall. Ich weiß nicht. Kommt das noch bei euch?
Nein, das ist bei euch. Nein, das ist. Ich glaube, es wäre ja auch nicht richtig, nach 3 Spielen einen Trainer anzuschießen, generell. Aber was Marcel Reif sagt, er muss jetzt halt zeigen, ob er eine Lösung parat hat oder nicht. Und der wird dann sicherlich nach, ich sag mal, 10 Spielen schon gebessert werden.
Zu dem Thema hat übrigens Dieter Hecking gestern auch noch was gesagt. Also, dass die Trainer so früh in Frage gestellt werden.
Ich finde es immer wieder anmaßend, wenn man nach 2 Spieltagen schon versucht, Kritik an Trainern laut werden zu lassen, die alle mit bestem Wissen und Gewissen ihre Mannschaften vorbereitet haben, wo vielleicht das eine oder andere Problem auch noch da ist, und nach 2 Spieltagen schon anzufangen, an dem Trainerkopf zu arbeiten. Also ich denke, da sind wir alle mal ein bisschen gefordert und vor allen Dingen dann auch Medien, Experten. Ich glaube, in dem Verein ist Gott sei Dank die Ruhe eingekehrt, dass man sich nicht gleich von außen dazu drängen lässt. Aber diese Diskussion, die ist ja nur, um populistisch irgendwas nach vorne zu bringen, halte ich für nicht gut, für den deutschen Fußball nicht gut, für die ganze Diskussion nicht gut. Und ein bisschen Mäßigung sollte da schon eintreten.
So, wir mäßigen uns gerade ein bisschen. Ja.
Aber da muss ich nur eins sagen, es ist immer leicht zu sagen, es sind die Medien. Aber wenn ich das Beispiel Leverkusen mal nehme, da haben alle Verantwortlichen und die Spieler auch im Sommer gesagt, wir haben dieses Jahr eine ganz andere Mentalität. Dieses Jahr wollen wir einen Titel holen und dieses Jahr starten wir ganz anders rein. Und dann verlieren die mit einer ganz schwachen Halbzeit in Gladbach, zu Hause gegen Wolfsburg, auch nachher relativ wehrlos, dass da zumindest mal einer nachfragt. Das kann ich schon verstehen. Während bei Tedesco wird ja, glaube ich, weder von Medien noch von Vereinsseite irgendwo in Frage gestellt.
Was kann man jetzt machen in so einer Situation? Du hast nie 3-mal hintereinander verloren, oder?
Das stimmt schon, keine Ahnung. Also,
was stimmt schon?
Ja, ich beschäftige damit nicht. Ich lese keine Zeitung. Ja? Und dadurch ich bin ich bald da in meinem Verein. Ich gehe jeden Tag mit Spaß hin. Die Jungs müssen sich das spüren, dass ich immer stark bin. Und wir wissen gar nichts, was er intern sagt und was nach außen sagt. Ja? Und
das hast du recht.
Und das ist das Wichtigste, was intern passiert. Für mich ist er das ein sympathischer Trainer. Wie ich das sehe, die Jungs stehen sich hinter ihm. Und dadurch ist noch ruhig da, denke ich. Ja? Und zum Schluss können wir alles machen, ja. Ich habe am Anfang an gesagt, ich habe immer 6 Wochen Job. Ich arbeite die nächsten 6 Wochen. Weil 6 Mal verliere ich, dann werden sie bestimmt sagen, Paul, das war's. Ja, und das müssen wir wissen. Wir wissen wie das. Natürlich, ab und zu die Kritik ist nicht korrekt, muss ich auch sagen, was man hört. Weil darf man nicht vergessen, diese Trainer haben sie auch Kind zu Hause. Die Kinder gehen sie zum Schule. Und dann kommen die, bis und das kommen sie die Sprüche. Und das gehört zum Leben. Und dadurch würde ich auch vorsichtig sein mit die, wie weit geht man mit der öffentlichen Kritik oder dieser sogenannte, wie lange darf ein Trainer noch noch arbeiten. Aber sonst, das wissen wir. Das wird Trainer, wir leben mit so, wir sind so gecodet. Dieser Druck ist da, muss man damit lachen.
Alfred, was für eine Art von Ruhe ist das auf Schalke? Angenehm, ne?
Erstmal. Eine angenehme Ruhe? Ja, es ist noch Ruhe, ja. Aber Schalke ist ja ein Verein, der schnell wechseln kann. Und ich sag's nochmal, wenn 5 Niederlagen stehen, möglicherweise die 6., die Champions League nicht funktioniert, dann ist Schalke gar nicht mehr ruhig. Und dann wird es auch ziemlich laut. Nicht von den Medien, sondern auch von den Fans, das darf man nicht vergessen.
Gestern noch ein...
Das ist wieder eine große Frage. Die Fans, dieser Dreieck, was ich gesagt habe, ja. Wenn die Fans sind ruhig, hat Geduld zum Trainer, Mannschaft mit die Trainer, dann funktioniert es, dann kann er weiterarbeiten.
Ja. Ja, aber Fakt ist ja auch, dass es schon angefeuert wird in den Medien. Damit fängt das ja an. Ja.
Gut, aber es ist ja alles noch entspannt bisher. Also worüber reden wir?
Ja,
bis jetzt ist ja noch alles entspannt. Also sowohl auf Schalke als auch in Leverkusen.
Ja. Trotzdem wird man was hinterfragen dürfen, wenn ein Spiel oder wenn drei Spiele.
Der muss ja, ist ja normal.
Darf auch kritisch was hinterfragen.
Auch nach der Saison.
Absolut. Klar. Ich hab noch ein Bild vom Spiel gestern. Karl auch mal fragen, ob er sowas eigentlich auch macht. Machst du einen Spielerkreis? Hier sowas?
Ich nicht. Jeder hat seine andere Art. Ich mach das nicht.
Natürlich klar, die einen feiern. Ne? Macht ihr das?
Auf dem Platz nicht. Wir kurz vorm Spiel in der Kabine.
Ja, okay, schon das so kenne ich zusammen auch.
Und dann sagen wir auch noch mal ein paar Worte. Aber so
nach auf dem Spiel Platz nicht? Nach dem Spiel nicht? Das hat doch Ralf Hasenhüttl auch mal gemacht, ne?
Ja, ab und zu, aber wir machen das nicht mehr. Also wir treffen uns dann nochmal in der Kabine, dann sprechen wir da nochmal kurz und dann...
Aber wer hat denn da gesprochen? Nur der Trainer oder auch ein Spieler?
Gestern habe ich gesprochen, vom Spiel zum Beispiel. Also, ja.
Was hast du gesagt? Komm.
Ja, ne, ich habe versucht zu motivieren.
Hat ja geholfen scheinbar.
Ja, ich habe versucht, die Jungs anzufeuern und ja, denen zu sagen, wie wichtig das ist, einfach mal wieder ein positives Ergebnis zu erzielen und mit einem Sieg mal wieder in die Spur zu kommen. Und hat am Ende, glaube ich, ganz gut geklappt dann.
Bringt das was nach dem Spiel, Stefan? Vor dem Spiel haben wir das ja auch ab und zu mal gemacht, ne?
Vor dem Spiel, ja, aber dann auch in der Kabine, ne?
Ja,
also wir haben es immer hinter verschlossener Tür gemacht, auch nach dem Spiel.
Frage ich mich, was...
Ja, das ist so ein bisschen, ich möchte der Öffentlichkeit demonstrieren, ich habe da was zu sagen, das ist meine Meinung. Also auch den Kreis, den die Schalker gemacht haben, in meinen Augen, du kannst doch vom Platz gehen und in der Kabine die Ansprache halten. Das muss ich nicht den 12.000 oder 15.000 Zuschauern, die noch da geblieben sind, zeigen.
Was will ich damit zeigen?
Dass wir alle, ich glaube, das ist bewusst so auf dem Platz.
Ja,
ich glaube, da willst du eine Geschlossenheit demonstrieren nach außen.
Genau, wir halten zusammen und so, das erwarte ich.
Was ja auch nicht schlecht ist grundsätzlich, oder? Ist das
so schlimm, aber
oder?
Wenn ich das so demonstrieren muss, also ich kann es ja machen hinter verschlossener Tür. Das ist meine Meinung. Also ich bin da voll bei dir. Ne, ich muss da nicht draußen vor den Zuschauern das machen.
Gut.
Was ist denn deine Meinung? Hm? Hast du überhaupt eine?
Nee, ich habe immer eine Meinung. Nein, ich frag mich natürlich auch vor allen Dingen, was nimmst du da unmittelbar nach dem Spiel als Spieler auch einfach noch auf? Du bist doch ganz woanders, weißt du? Ärgerst dich, dass du verloren hast und so weiter, und ja, ne, oder?
Ich glaube, du bist ganz woanders.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass was bringt.
Dann die Mannschaft zusammenzuholen und denen irgendetwas einzuimpfen, halte ich für verkehrt. Sie sollen sich erstmal entspannen, runterkommen und dann kannst du das, wie gesagt, in der Kabine machen.
Es kann ja vielleicht einfach nur sein, vielleicht noch dahinter stecken, dass jemand sagt, ich als Trainer gebe jetzt mal die Richtung vor, wie wir auch jetzt vor die verschiedenen Medien treten.
Ja, ja, genau.
Das kann natürlich noch sein, weil die fängst du ja vor der Kabine sonst nicht mehr ein. Aber ansonsten musst du schon, glaube ich, auch aufpassen als Trainer, dass es wirklich nicht als Alibi-Veranstaltung rüberkommt, dass du nochmal sehr eindringlich da auf die Spieler einredest, nur weil es alle Kameras einfangen.
Mhm. Ja. Machst du es in der Kabine?
Nach dem Spiel? Nein, also
nicht, ne?
Zum Beispiel jetzt, die Jungs waren sehr nicht zufrieden, alle
sind hin
und so, habe ich Leute,
ne?
Kopf vor, Gesicht nach oben und glücklich nach Hause gehen. Akzeptiert das, das war okay. Da musst du schon ein kurze Rede halten. Hm. Aber nicht, also gewinnen wir oder verlieren wir, ab und zu sagt man gar nichts, gehst zur Kabine, einmal nochmal jeder Spieler Auge zu gucken, klatschen und dann haben wir einen Tag, schlafen wir darüber, nächsten Tag machen wir die Sache. So lange, wenn wir verlieren, halte ich meine Rücken. Ich bin derjenige, die Schuld. Ich habe das vermasselt. Das ist so, Trainer ist diejenige, die verantwortlich für alles. Aber dann intern reden wir über die Fachliga-Leute, machen sie dann eine Analyse und dann wird alles da sein. Dann machen wir das gemeinsam.
Gleich reden wir noch mit Champions League. Ja, die Vertreter haben wir immerhin dabei. Also, wie sind die Chancen? Wie hat sich Borussia Dortmund aufgestellt? Das alles gleich nach einer ganz kurzen Pause. Wir sind nochmal zurück
zurück live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen Bayern. Check 24, Doppelpass. Diese Woche geht die Champions League los. Borussia Dortmund, Marcel unter anderem in Brügge. Wie siehst du die Chancen? Generell?
Die müssen doch gut sein.
Ja, ja, ne?
Die einen müssen die Champions League gewinnen, das sind die Bayern. Die anderen müssen lernen, Hoffenheim. Und die anderen, ist alles drin.
Wow.
Musst du gegen Brügge, was willst du, Dortmund soll sich gegen Brügge
nein,
verstecken?
Nein? Nein, nein, eben nicht.
Musst du mal, das sind der Einstieg ist enorm wichtig in so einem Spiel.
Und Europa League, ihr zu Hause gegen Salzburg, wie nennt man das, dein Schwesterduell, Bruderduell?
Dosenduell.
Wer Dosenduell, das habe ich nicht gesagt. Einfach das weißt du, glaube ich. Ne?
Ich würde eher sagen Pressing-Duell. Also, da wird man dann mal sehen.
Mal sehen, wer da den Ball haben will.
Da bin ich richtig gespannt, wer den Ball haben will. Es wird ein intensives Spiel.
Wer den Ball weg abgeben. Aber dass das Spiel irgendwann kommen musste, war eh klar. Also,
ja, das stimmt. Ne?
Ja, also ich freue mich. Ich habe eine besondere Beziehung zu Salzburg. Ich habe da meine ersten Schritte gemacht als Profi, richtig so meine ersten Titel gewonnen. Also von daher, ich freue mich und ja, ich glaube, es werden zwei packende Spiele gegen die.
Ja, willst du aber trotzdem weghauen, ne? Oder?
Ja, klar.
Gut, natürlich. Viel Glück dafür. Ruth, du bist noch dran, bitte.
Ja, wir freuen uns natürlich auf eine spannende internationale Woche. Die Kollegen von The Zone übertragen übrigens den Kracher Liverpool gegen PSG, also Klopp gegen Tuchel, live ab 20.45 Uhr. Und bei uns, bei Sport 1, gibt's den neuen Fan-Talk, und zwar jetzt auch immer dienstags und mittwochs. Also am Dienstag Thomas ist dabei, unser neuer Experte Tim Wiese, dann natürlich mit allen deutschen Teams um 20 Uhr geht's los. Unbedingt einschalten. Und jetzt wollen wir zum Abschluss auch nicht die Spenden vergessen. Thomas und Irene Reiter, vielen Dank. Oliver Kunze grüßt Martin Neumann und Team. Und die Friesenbazis Wismor aus Ostfriesland. Weite Anreise, vielen Dank. Und Check 24 verdoppelt wie immer. Und eine Sache haben wir auch noch für Sie. Das Dopafon wollen wir natürlich auch noch auflösen. Die Bayern beschweren sich über eine zu harte Gangart der Gegner. Und die Frage an Sie war, sind die Bayern wirklich freiwillig in der Liga? Und Ihre Antworten.
Der FC Bayern hat genauso mit Fouls und Verletzungen zu kämpfen wie jeder andere Verein auch. Nur mit dem feinen Unterschied, dass der FC Bayern immer der Meinung ist, er würde eine Sonderstellung in Deutschland einnehmen.
Als freiwillig würde ich die Bayern nicht bezeichnen, aber sie spielen halt einen guten Fußball und manchmal muss man vielleicht zu Mitteln greifen, wie ein bisschen Härte, und dann passiert sowas.
Es hat schon immer unfaire Sportskameraden gegeben und auch schon schwere Verletzungen. Also man kann nicht sagen, dass andere Mannschaften sich nicht anders zu helfen wissen, die Überlegenheit der Bayern mit Fouls abzufangen.
Natürlich war das Foul von Bellarabi an Rafinha sehr brutal und gehört auf Empfindliche bestraft. Aber ansonsten müssen die Bayern nicht meinen, dass andere Gegenspieler vor Ehrfurcht erstarren vor ihnen. Also bitte, liebe Bayern, ihr werdet auch nicht anders angegangen wie andere Mannschaften.
So, damit schließen wir die Runde. Paul, ihr seid gegen Gladbach, ne? Nächstes Wochenende zu Hause. Volles Stadion, haben wir gehört, ne?
Kann sein, warum nicht?
Ja. Also, alles Gute für die Saison. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Kevin,
Dankeschön.
War ein klasse Auftritt.
Danke.
Ne? Haben uns sehr gefreut, auch ein paar Minuten zu spät gekommen bist. An euch auch, an die Runde, vielen Dank. An Ruth, Hajo von Hadeln und Bent. Was zu trinken gibt es jetzt auch, wie immer, oder in letzter Zeit natürlich alkoholfrei. Und ich darf Sie noch hinweisen, wir sehen uns natürlich nächste Woche. Fan-Talk haben Sie schon gehört, aber heute ist der Supersonntag hier auch bei Sport 1. Gleich geht es weiter erstmal in Pur Landstein. Dann haben wir, ich muss gucken, Regionalliga, DEL, zweite Liga, Motorsport und Boxen. Also, wenn Sie da nicht dranbleiben, sind Sie selbst schuld. Schönen Sonntag und bis nächste Woche. Danke. Applaus